28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Lass uns das
hier. Ey Leute, passt mal auf, hier
ist
ein.
Ja, genau. Das war's dann.
Da geht einer nachgucken, jetzt auf.
Genau, einmal warten mal, wo ist der Johnson?
Bla bla bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das verraten die hier nicht.
Genau.
Scheuer. So, also, wenn ich zu Hause nur meinen PC selber versaue, dann weiß ich auch selber.
Wenn's klappt.
Es könnte eigentlich besser klappen, als
wenn's klappt.
Als wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat es halt nicht in der Hand.
Wenn's klappt. Also wenn ich Daniel Pog wäre, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so viel eine PlayStation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn's klappt, dann fertig, aus die Maus.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Das ist genauso.
Wenn's klappt. Ratchet & Clank wieder zu beleben in einem Ratchet & Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet & Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen.
Das ist wohl wahr.
Du Idiot, geh um die Ratchet & Clank Welt.
Deine Mutter geht um die Ratchet & Clank Welt. So, bevor es jetzt zu so aggressiv wird,
wenn es klappt.
Was war das für ein Spiel? 3-2 gegen Serbien, da hat Deutschland ja nochmal alles hier gezeigt, oder?
Das wäre jetzt nur witzig beim 32. Podcast, um das gleich abzuwürgen.
Ach so, okay. Es ist der 48. Podcast.
Dafür spielt heute, ja genau, Deutschland 4-8 gegen...
Es ist der 48. Podcast und wir nehmen ihn auf, kurz bevor Deutschland gegen Serbien spielt. Deswegen haben wir uns einen kleinen Zeitreisewitz erlaubt. Mal gucken, wie es ausfällt.
Ja!
Ich hätte ihn gar nicht mitbekommen.
So. Schön, dass wenigstens ein Fußballbegeisterter mit dabei ist, nämlich Daniel.
Mhm. Ich habe alle Spiele gesehen. Ich habe mir sogar das eine, als wir hier im Büro waren, die Ticker gemacht haben, im Nachträglich angeguckt, weil die ja bei Sky immer wiederholt werden den ganzen Tag.
Mhm. Und jetzt ohne Vuvuzela oder was?
Ja, natürlich.
Ja. Funktioniert das?
Das Lustige ist, ja, das funktioniert. Ist ja auch ganz simpel. Also, ja. Das ist so, wie wenn wir Johannes aus unserem Podcast filtern, bei der heutigen Ausgabe mit einem extra Tonfilter. Mhm.
Ist ein Blödheitsfilter.
Ja, oder den Genuschelfilter. Nee, was ich eigentlich noch gerade sagen wollte, war, dass...
Sprich dich aus.
Ach ja, der gestern, das war
macht
ja lustig.
Macht nicht deine, die große
Pause, den, nachher auch rausgefunden. Bei den Argentiniern, der Demichelis, der hat ja ein ganz dummes Tor verursacht, weil von hinten so ein komischer Asiater angerauscht kam. Und er halt vor seinem eigenen Tor stand und er hat ihm halt den Ball abgenommen, ist auf den Torwart alleine zu und hat ein Tor geschossen. Und er meinte, also Demichelis, er konnte die Warnrufe seiner Mitspieler nicht hören.
Wegen den
Uwe Seelers.
Ja, okay.
Wegen den...
Jetzt sind die schon spielentscheidend.
Ja. Wegen den Umulenas.
Kann ich mir aber vorstellen, weil es doch eine echt verdammt laute Anstrengung. Mhm. Sollten die Spieler sich da was zurufen?
Ja, das Schlimme ist ja, dass die alle oft aufs Spielfeld so gerichtet sind, wenn die mir wieder reintreten. Aber sind nicht so laut wie die alte Xbox.
Ja. Wie wir alle die neue auch schon kennen und ihre Lautstärke. Ne?
Wir haben uns verraten durch den Hinweis auf die Xbox. Wir sind ein Spiele-Podcast.
Also nicht für Fußballspiele.
Wobei, ich hab keine Ahnung, worüber wir heute jetzt reden wollen. Weil wir haben ja in einem Pressekonferenz-Ticker alle E3-Highlights drin.
Ja.
Und
ja, nicht ganz alle. Wir haben also diesen Podcast, den 48. nenne ich ja nicht umsonst The Day After quasi, nur weil es eben...
Weil du einfach auf Ersche stehst.
Genau.
Ja, ja. Ist ja quasi der Post-E3-Check. Deswegen, ich glaube, ich werde keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Ich frage trotzdem in die Runde, hat irgendjemand irgendwas in den letzten 7 Tagen gespielt?
Daniel Pog.
Ich habe Earthworm Jim HD gespielt.
Hm.
Und ich habe Banjo-Tooie gespielt, weil das für 800
Microsoft Points billig war. Ja. Nee, oder sogar nur 400?
Nee, 800, weil das hat ja vorher 1200.
Okay. Das ist ja die Fortsetzung von Banjo
Kazooie.
Ja. Das ich mir noch nicht geholt habe, aber auch noch holen werde, weil das ist cool. Im Gegensatz zu dem Perfect Dark zum Beispiel, sind die fast gar nicht gealtert. Weil die haben einem damals nicht wegen der Grafik oder so Spaß gemacht, sondern weil sie geile Jump'n'Runs waren.
Ja.
Und weil sie super lustig sind, das hatte ich ganz vergessen. Allein schon diese Stimmen, die haben ja keine richtige Sprachausgabe gehabt, sondern diese komischen Tierleute. Das ist total lustig und das verliert seinen Witz einfach nicht. Und das macht einfach Spaß, weil man merkt auch wieder, es gibt fast keine Plattformer auf der Xbox.
Ja.
Und vor allem keine guten, wenn es denn mal einen gibt. Und das ist eben...
Dafür sollst du dir auch eine Wii holen und Super Mario Galaxy spielen, wie ich gerade spiele. Ich bin jetzt in der dritten Welt, weit vor Johannes.
Das stimmt. Ich bin nämlich kurz hinter dem ersten Level.
Wir sollten mal einen ganzen Podcast nur mit diesen Lauten von Banjo-Tooie machen. wo wir unsere Stimmen nur so verstellen.
Ja, oder wir lassen es bleiben. Ja. Alexander, bitte.
Du bist ja bei Mario Galaxy 2 auf dem Kopf von Mario unterwegs, weil das ist so quasi das Raumschiff. Und die, das ist ja genau wie bei Banjo und Sui, dass die, oder Banjo, Sui, Kazooie, ach, mir ist scheißegal, wie die heißen, dass du da, dass du immer diese komischen Wesen, die so aussehen wie dicke, fette Sterne.
Schlucke erstmal runter.
Oder so. Und die haben auch so eine komische Kunstsprache. Die reden auch immer so, ui, ui. Ja. Aber das war derselbe Laut. Das ist immer irgendwie total, der ist so abstrakt scheiße, aber irgendwie lustig.
Ja. Das macht Nintendo auch so, weil die irgendwie keinen Bock auf Sprachausgabe haben.
Ja.
Aber teilweise kommen da echt lustige Sachen raus.
Wär schön, wenn du auch keinen Bock auf Sprachausgabe hast.
Wie geil sich Wahrheit und Witz in einem verbinden lassen.
Nee, und dann habe ich noch gespielt, ich habe mir das Overlord-Paket runtergeladen für Mass Effect 2. Und das finde ich immer wieder cool, wenn du wieder einfach zu Mass Effect 2 nach so einer gewissen Zeitabstand, so ein, zwei Monate wieder zurückkommst, dich sofort wieder heimisch fühlst, sofort die Steuerung wieder im Blut hast und sofort wieder traurig bist, dass EA bei dem Download-Content immer noch keine irgendwie mehr Sprachausgabe deiner Mitstreiter einbaut. Also ich habe jetzt, das geht ja darum, dass das heißt der Overlord und es geht, also es ist keine sonderlich originelle Geschichte, es geht wieder darum, dass so eine KI, oder die heißt ja beziehungsweise bei Mass Effect heißt sowas ja immer VI für virtuelle Intelligenz, die dreht wieder durch und versucht da aus der Station zu entkommen und seine Bits und Bytes durch die Gegend zu schicken. Also das ist jetzt so dieses System Shock und was wir, das hatten wir schon tausendmal. Ich glaube, das gab es ja auch bei Mass Effect 1 ja sogar schon so eine Mission irgendwie. Ja. Und naja, Story nicht so schön, die Action schon wieder ganz gut, die Setpiece ist auch ganz gut, 560 Micropoints, also ungefähr knapp 6 Euro kostet der ganze Spaß. Insgesamt ist man da bestimmt so 2-3 Stunden beschäftigt, weil man fliegt auf insgesamt 5 Stationen und man braucht so für jede Station vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde. Also insofern ganz gut. Ich weiß nicht, ob dieses Hovercraft später nochmal wieder gebraucht wird. In den Zwischensequenzen zeigt man jetzt zumindest immer, dass man mit dem Ding unterwegs ist und da landet.
Ich meine auch, weil ich hätte das auf dem EA-Event in London gesehen.
Ich denke schon, also wie in den alten Missionen, das macht ja auch immer Spaß. Aber ich finde es halt schade eben, weil ich bin halt wieder mit Miranda unterwegs und Rex, was immer so meine Lieblingskombination ist. Und die sind halt die ganze Zeit stumm. Und das Ding ist schon jetzt nicht gerade klein, irgendwie 730 MB oder so da. Ist natürlich auch viel Sprachausgabe drin, aber vor allem neue Sprachausgabe. Und ich weiß natürlich, allein durch die Tatsache, dass du vor Missionsbeginn ja immer auswählen kannst zwischen all deinen Figuren, dass du ja insgesamt die Wahl hast, da neun verschiedene Leute da mitzunehmen, ist natürlich klar, dass die da nicht jetzt für alle nochmal neue Sprachausgabe machen. Aber es fühlt sich halt dann immer einen Schritt weniger cool an wie das eigentliche Hauptspiel, wo die ja eigentlich andauernd was zu erzählen haben.
Ist ja auch ein Problem praktisch, dass viele in dem Spiel auch von berühmten Leuten gesprochen wurden, zumindest in der englischen Version.
Ja.
Und die kriegst du natürlich dann nicht immer wieder mal, hey, noch kommt ihr noch mal eine halbe Stunde für den DLC vorbei?
Gibt auch Freibier.
Ja, genau.
Das ist wohl wahr. Ansonsten eigentlich nur im Büro während der Arbeitszeit. nein, aber manchmal ein bisschen Risen,
ja.
wo ich jetzt mich kurz korrigieren muss. Ich habe ja damals nur die Xbox-Version gespielt und die war ja
trotzdem technisch, eine Note für die PC-Version.
Die war technisch.
Alles Alexander.
Ich glaube, Johannes, unten ist Post für dich, wenn du mal schnell gehen könntest.
Ja. Meine Post kommt zu mir nach Hause. Ich wohne hier noch nicht,
ja.
Aber bald ist es bestimmt soweit.
Ja. Gott bewahre den Moment, wo du hier fest arbeitest.
Echt? Oder wohnst, wie Kappi damals. Zu Hause hat und dann hier immer im Büro gefällt.
Ich wohne wahrscheinlich immer noch hier.
Nee,
ja, also, ja, ich fahre bei Studentenheim dann so raus aus der Tür, wenn er hier mal beim Podcast wieder war und dann kommt er hinten wieder rein. Und,
also ja. Zumindest die Gameplay-Sachen, das ist halt eben wirklich nur, also die Gothic-Formel mal neu auf einer etwas kleineren Insel ist, das bleibt ja alles gleich, ist ja immerhin noch so. Aber die technische Umsetzung auf dem PC ist wesentlich besser und viel, viel stabiler, als man das gewohnt ist von Piranha Bytes. Deswegen, es macht mir jetzt schon Spaß, das nochmal auf PC zu spielen. Dieses typische Gothic-Suchtverhalten, in dem man eben wieder vom Opfer bis zum Obermenschen das zieht natürlich, und es ist halt super stabil, es läuft gut und es sieht auch gut aus auf dem PC. Umso schadigerer, das Wort ist urheberrechtlich auch von mir geschützt, also benutzt es nicht
irgendwie. Ja, Spastenwörter will sich auch keiner sichern lassen.
Das hat
sonst.
Ja, aber keine Klebekraft, das Wort.
Ja, also. Okay. nee, aber umso schadigerer, dass die Xbox 360 besonders als katastrophal ist. Und man munkelte irgendwie mal, dass in den USA, wo Risen ja auch ein bisschen später rauskam, dass es so ein High-Res-Patch geben würde für die Xbox, die zumindest die Resolution, also die Auflösung ein bisschen anhebt. Da ist aber, glaube ich, auch nie was passiert.
Die Reihe ja auch in den USA so beliebt ist.
Ja, 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 eben,
ja, eben. Schon Jurassic 1, 2 und 3 haben die
schon da beinahe tot ist.
Ja, ja. Also unterbewertet, wenn ich
man da darf ja gespannt sein, ob Gothic 4
ja.
Arcane, das besser macht. Ja, mhm. muss man sein.
Arcania, Gothic Tale und Arcania mit zwei großgeschriebenen A's.
Ja.
Weil es im Logo so schön aussieht.
Ja.
Bestimmt ja auch.
Mhm. Weil es ist kein Triple-A-Titel, es ist ein Double-A.
Ah ja, okay. Ah, ja. Nicht schlecht.
Nein, aber ich glaube, das wird ganz cool und vor allem wird das, glaube ich, für Leute wie mich interessant, weil ich kann mich immer genau einmal im Jahr auf so ein Spiel einlassen, was eine riesengroße, freibegehbare Spielwelt hat und das wird wieder das neue Fallout sein und danach das nächste Fallout oder das, keine Ahnung, das Elder Scrolls 5. Aber Arcania wird jetzt wieder
wie
halt...
Wie machst du das mit
Fable Redemption?
Du hast du das schon was? Gespielt?
Fable ist ja auch nicht so ein Spiel. Ja. Also Arcania wird ja eher wie Fable, dass ja. es so, auch frei begehbar ist, aber die Areale enger abgesteckt sind.
Was ich übrigens scheiße finde.
Ja, aber ich finde es gut, wenn es halt immer nur ein Spiel gibt, was riesengroß ist und alle anderen Spiele diese kleinen engen Areale haben, was ja auch Mass Effect
ist. Ich schaffe das ja auch nicht
so. Wobei Risen zum Beispiel wirklich, muss man sagen, gar nicht so riesengroß ist. Also wenn man auf der Vulkanfestung ist oder so, man kann wirklich fast einmal über die ganze Insel gucken. Aber es ist halt trotzdem extrem viel so Verästelungen und dann Tunnelsysteme und sowas.
Das reicht ja auch.
Es so. Gibt viel so. Ja, eben. Also das finde ich auch, so war völlig positiv.
Gothic 3
ist ja auch viel zu lang geworden. Der ganze Mittelteil ist genial. Also dieses Ganze, was so aussieht wie so deutsches Mittelalter. Also mit Wäldern und Dörfern. Und dann links Wüste. Ist irgendwie, als hätten sie denen irgendwie die Texturen ausgegangen. Da ist ja wirklich nur Wüste. Und die Eiswelt ist selber in Weiß. Also
ja. Naja, das ist auch einfach irgendwie, wenn du dann so eine riesen Welt hast, also die schaffen es doch einfach fast nie, das irgendwie wirklich dann so lebendig zu machen. Das war ja auch das Geile so bei Gothic 1 auch noch. Ich meine, du hast da irgendwie eine Spielzeit von, was weiß ich, 50 Stunden, würde ich jetzt mal so einfach mal überschlagen. Und du hast da einfach eine richtig dichte Welt so. Ich meine, gut, Gothic 1 kann natürlich ein bisschen größer sein, aber Gothic 2 ist wahrscheinlich so das richtige Niveau. Hässlichkeitspreis. Ja. Der Alexander hat übrigens gerade seinen Schwanz fallen lassen.
Von deiner Mutter übergeben, die den seit 30 Jahren nonstop gewonnen hat.
Nein, man hat vielleicht gewundert, diese Knistern zwischendurch, das ist nämlich unsere Art von Vuvuzela-Störung.
Ja.
Das sind die, ich weiß gar nicht, wie die heißen.
Die wilden Locken?
Die wilden Locken.
Nee. Das doch, die heißen wirklich so. Von Lorenz.
Und zwar, weil,
weil
Mexiko gestern gegen Frankreich gewonnen hat, wo wir uns alle sehr gefreut haben als erklärte Franzosenfeinde.
Für mich ist das einfach, also ich sehe da
nur wilde Locken Mexikanisches
aus dem Schambereich von Alex Mutter.
Er hat selten sowas Längeres gegessen.
Ja,
vermutlich ist das Glutamat, was da drin ist.
Ja.
Was jetzt mittlerweile aus allen anderen Sachen rausgenommen worden ist. Mhm. Ja.
Ich fände es gut, wenn alle Rollenspielentwickler sagen, diese endlos großen Welten, wo du überall hingehen kannst, das macht Bethesda. Und wir machen die Spiele, die Leute dann auch realistisch in, einem Monat zu Ende spielen können, wo sie dann richtig zufrieden mit sind und konzentrieren uns darauf. Also das wäre ein super Abkommen.
Ja, aber Bethesda ist auch nach wie vor einfach der Kritikpunkt, dass die Welten dann auch ein bisschen künstlich wirken.
Natürlich, ja. Darum
so, das schafft halt Gothic perfekt.
Darum sage ich ja, ich will, dass von mir aus nur Bethesda diese Spiele macht, weil die sind ja trotz allem immer sehr gut, wenn sie rauskommen. Man sagt ja dann meistens erst so ein, zwei Jahre später, dass es einem nicht gefallen hat. Und ja, ich kann immer wieder sagen, Oblivion, als das rauskam, ne, haben alle geschrien, das ist das geilste Spiel aller Zeiten.
Ja.
Und im Nachhinein hört sich das so an, als wenn es jeder Scheiß fand.
Das habe ich auch noch nicht gehört, also beides nicht.
Naja, du bist ja auch noch nicht so lange in der Spielewelt, da merkt man ja immer wieder deine Defizite.
Wie alt warst du noch gleich?
Nee, ja, aber zuerst vom Jim vielleicht mal kurz.
Ja.
Ist echt cool zu sehen, wie geil die Ideen in diesem Spiel waren und dass sie wirklich in jeder Stage sich wieder total verrückte Sachen haben einfallen lassen. Deswegen spielt man es auch gerne, aber ich finde halt nach wie vor nicht, dass es ein gutes Jump'n'Run ist. Also das ist teilweise doch recht unpräzise und...
Kollisionsabfrage
war ja, oder so Sachen wie, komisch. Du willst irgendwo am Rand abspringen, aber er immer wieder automatisch seilt er sich so nach unten und hält sich dann an der Kante fest, obwohl du eigentlich nur an den letzten Punkt am Rand gehen wolltest, bevor du abspringst.
Aber das hätte er früher eigentlich nicht gemacht.
Ja, aber das macht er zumindest jetzt in der Arcade-Version. Aber alles Mögliche. Oder auch beim Schießen. Erstmal ist die Steuerung bescheuert.
Eben, weil du hast ja nicht irgendwie so eine. Du hast ja irgendwie so verschiedene Winkel
aus. Genau, du hast diese Winkel. Und du zielst, glaube ich, mit dem gleichen Stick, mit der Waffe, mit dem du auch gehst. Also es ist nicht so, dass es auf zwei Sticks verteilt ist. Also,
warum auch?
Also, das finde ich viel besser.
Du schießt ja eh bloß im Stehen.
Ja, aber das ist eben die Sache. Manchmal will ich schießen. Oder zielen halt nach oben oder nach unten und stattdessen geht er zur Seite. Solche Sachen passieren.
Also ich fand die auch
ziemlich ungewohnt. Du kannst halt ja nur zielen, wenn du auch schießt
gleich. Hast du das auf der Xbox gespielt?
Nee, aber ich habe das Original gespielt. Also ja, das ist ja irgendwie dann komisch, wenn sie solche Sachen verschlimmbessern irgendwie. Ja.
Nee, also deswegen. Also, aber das war schon damals irgendwie. Ich meine, das ist ja nur schon umgesetzt worden für. Ich glaube, es gab auch mal eine Gameboy-Version und für 1000 Systeme oder so. Das gab es ja auch im PC. Und die Steuerung war immer irgendwie ein bisschen anders als bei anderen Spielen. Also es war nie so die direkte Mario-Steuerung.
Nee, aber das ist ja auch nur irgendwie ein Action-Jump. Also so, die Steuerung an sich fand ich schon immer okay. Also diese fehlende Präzision, was du eigentlich schon gesagt hast, ich glaube, das ist auch ein bisschen diesem extremen Zeichentrick-Look geschuldet. So, weil das ja alles relativ flüssig ist, dass er nie immer irgendwie so abgekantet wird bei Mario oder so. Könnte man natürlich trotzdem ändern, aber es war auch vom Design her in einigen Stellen einfach unfair.
So, ja, das stimmt, aber das Lustige ist, deswegen spiele ich es irgendwie so und das macht wieder Spaß. Jedes Mal, wenn ich halt das Spiel wieder starte, fange ich von Anfang an neu an. Und,
muss man ja auch, oder ist das jetzt nicht mehr so?
Ich glaube, man hat jetzt irgendwie so ganz viele Continues, also man könnte es jetzt auch, wenn man stirbt, irgendwie nochmal neu spielen. Aber wenn man dann halt weiß, was kommt und die unfairen Stellen so endlich mal wieder sich in Erinnerung gerufen hat, wie man die schaffen kann, dann ist es halt relativ schnell immer, ist man wieder an dem Punkt, wo man eigentlich war und spielt dann weiter. Aber es macht immer wieder Bock, diese coolen, skurrilen Ideen zu sehen, auch wenn es so das dritte Mal in Folge an drei verschiedenen Abenden war. Aber das ist echt von daher schon ein lohnender Kauf. Sieht auch super schick so in HD aus.
Ja, trotzdem ist das ja irgendwie so ein HD-Remake nur der halbe Spaß. Ich meine, aus erstem Gym könnte man locker das Franchise einfach ein richtig geiles 3D-Action-Jump immer machen. So.
Gab es nicht schon mal einen Versuch?
Ja, auf dem N64, aber das war jetzt nicht so geil. Ja. Also, da fehlt einfach noch so ein richtiger Hammer-Titel.
Ob die Figur cool, so geil ist, weiß ich auch nicht.
Ach komm, also, der ist super cool.
Ja. So, es gab ja auch mal eine Zeichentrickserie, ich weiß aber. Ich weiß nicht. Aber was ich nochmal ganz kurz zu Mario Galaxy 2 sagen wollte, was mir beim Spielen wieder aufgefallen ist, das Spiel ist ja quasi so die Perfektion von verschiedenen Gameplay-Elementen, was Jump'n'Run 3D angeht. Und was das besonders Faszinierende an Galaxy 2 ist, was genauso auf Galaxy 1 zutrifft, ist einfach die Idee von vornherein. Deswegen kann ich auch verstehen, warum sie da direkt einen zweiten Teil gemacht haben. Die Idee, das Ganze in diesen Weltraum zu versetzen und das so wie kleine Planeten zu machen, die gibt einfach enorme spielerische Freiheiten, die du bei anderen Spielen nämlich nicht hast. Ob das jetzt so, es gibt ja nur recht wenige Level, die zum Beispiel jetzt rein von dieser Planetenform Anspruch nehmen, also dass man da eben auf kleinen Kugeln rumrennt und von einer zur anderen springt. Aber wenn du schon meistens den, wenn du dann zur Galaxie, zum neuen Level fliegst, dann siehst du ja schon meistens so ein bisschen so die Elemente. Und die hängen ja alle völlig frei in der Luft. Und mal manche Abschnitte sind länger, manche sind kürzer. Und diese Freiheit, dass du eben dreidimensional, du kannst auch den Stil des Levels, du kannst da eben sagen, okay, auf diesem Planeten gibt es jetzt hier Wasser, da musst du rumschwimmen und so. Dann
fliegst du durch den Stern,
dann nur 2D-Abschnitt. Dieser andauernde
Wechsel. Aber doch auf derselben Einheit, wo dann nachher auch wieder ein 3D-Abschnitt ist.
Das kannst du nicht mit dem Spiel wie Ratchet & Clank machen, wo du sagst, wir sind jetzt hier auf einem Planeten und ich muss jetzt irgendwie versuchen, sinnhaft irgendwie noch alles
zusammenzukriegen. Aber das ist so Mario natürlich noch von vornherein einfach schon viel praktischer, weil sie allein durch diesen völlig freien Stil an sich. Also Mario, in dieser Mario-Welt gibt's ja keine wirklich realistische Physik oder so. Das hat ja keine echte Glaubwürdigkeit. Oder sagen wir mal, glaubwürdig ist es irgendwie schon. So, es ist ja nie so irgendwie realistisch, dass man jetzt das Gefühl hat, das gehört dahin, das Haus irgendwie, und dann müsste da ja irgendwie eine Straße kommen, damit die da hinfahren können oder was weiß ich. So, und das ist aber Spiele wie Ratchet & Clank anders.
Ja, aber es ist halt wirklich so eine perfekte Spielwiese, um wirklich jedes Gameplay-Element, was man im Jump'n'Run, im 3D-Jump'n'Run benutzen kann, einfach auszuprobieren. Und das ist mir nur mal wieder bewusst geworden, dass das eigentlich so mit dieser Galaxy-Formel, mit den Planeten und so einfach am besten funktioniert. Und dass ich, also zum Beispiel New Super Mario Bros. Kann halt die Spielelemente wechseln nach jedem Level. Also du kannst dann mal wieder ein Höhlensystem, mal ein Wassersystem kommen, aber so innerhalb des Levels kannst du nicht so viel ändern. Selbst da bist du linear. Also und du musst halt von links nach rechts laufen.
Obwohl ich sagen muss, dass mich die Steuerung, wenn du so einen Planeten rumrennst, bei meiner Galaxie immer noch ein bisschen verwirrt, wenn du dann so an der Unterseite bist.
Ja.
So, wenn ich mitunter einfach das dann irgendwie in die falsche Richtung drücke.
Aber ich finde es super. Aber wie gesagt, der Podcast heißt ja Today. Der Podcast.
Ja, weil
von der Deutschen Post. Und wird ja auch zugeschickt den Usern.
Stimmt.
Zum Unterladen. Der Podcast The Day After, wie gesagt, ein kurz E3-Fazit. Es gab schon ein paar Sachen, die wir noch nicht besprochen haben. Ich dachte, das wäre jetzt ein Witz und du hättest wie immer nichts gespielt.
Nee, das stimmt nicht. Ich habe bloß nichts wirklich lange gespielt. Das ist das Problem.
Dann möchte ich alles zurücknehmen und möchte jetzt sofort hören,
was du gespielt hast. Ich habe nämlich Blur gespielt. Ich habe das ja
nicht
gespielt,
weil ich mal sehen wollte. Das hat dir nicht so gefallen.
Ja, das kann ich ja erst feststellen, nachdem ich es gespielt habe.
Mir war so, als hättest du beim letzten Podcast gesagt, dass du Blur gespielt hast und du findest es irgendwie doof.
Nee, das habe ich dir einfach am Dienstag oder wann haben wir hier die Aufnahme gemacht, gesagt?
Ja.
Ist egal. Nee, was heißt, das hat mir nicht gefallen. Also ich, als ich es beim ersten Mal gespielt habe, war ich echt ganz schön müde. Ja. Ich muss sagen, das ist schon...
jetzt mal vor 8 Uhr gespielt.
Ja. Ja, den Witz hast du auch beim letzten Mal schon gemacht.
Ja, ja.
Bravo, Alexander, bravo.
Die Witzvorlage war auch wieder die gleiche von dir.
Ja, das wahrscheinlich. Egal, auf jeden Fall, nee, das ist auf jeden Fall ein gutes Rennspiel. Irgendwie, wenn man sich da so mal ein bisschen dran gewöhnt, dass es jetzt nicht so ein purer Arcade-Racer ist und auch ein bisschen anspruchsvoll vom Rennen. Aber irgendwie habe ich bei dem Spiel immer so das Gefühl, naja, das ist jetzt einfach wirklich nur ein gutes Rennspiel, das ich jetzt spielen könnte, so, wenn ich jetzt unbedingt wollte. Aber das irgendwie...
geschickt.
Ja. Naja, das war auch so eine lustige Beschreibung, die auf jedes Spiel
zutrifft. Ja, nee, aber das mich nie so jetzt reizt, dass ich das unbedingt spielen will, weil das so ein super geiles Spielgefühl hat. Ich muss auch sagen, dass so mit den Extrawaffen, ich weiß nicht, das erinnert mich dann wirklich zwangsläufig immer an Mario Kart, und dann will ich Mario Kart spielen, weil es da irgendwie witziger ist. Hier, weiß ich nicht, die haben auch nicht so richtig Schmackes, ich finde das hier einfach nicht so cool mit den Extrawaffen. Und ich muss wirklich sagen, dass ich irgendwie, ist natürlich große Worte für einen, der noch nicht so lange eine HD-Konsole hat, aber ich finde die Grafik echt ein bisschen schwach. Also die Strecken, die sehen alle voll langweilig aus.
Ja, also so, vergleichbar zu Split Second vielleicht und so. Ja. Ansonsten sind sie halt, also ich meine, guck
jetzt. Ich finde die ziemlich leblos und also echt öde einfach.
Dann darfst du nicht in Forza rumfahren.
Das ist ja sowieso nicht meine Schiene so von Rennspielen. Aber das finde ich halt, deswegen habe ich es jetzt auch nicht großartig weitergespielt. Ist schon nett, aber irgendwie, ich denke dann immer, ich könnte jetzt ein Rennspiel spielen, das mir irgendwie viel mehr Spaß macht.
Ja, hast du denn irgendwas gespielt, was dir gefallen hat, oder?
Ja klar, ich habe mal Galaxy 1, 2 mal ausprobiert, ja, den ersten Level ausprobiert. Da habe ich auch gedacht, aber das war ja bei God of War 2 auch schon so irgendwie...
Der erste Level ist übrigens genau wie bei Mario immer eigentlich nur so der Extra-Leben-Level. Also das ist, wenn du den ersten Level durchspielst, kommst du eigentlich, startest dann mit 4 Leben und nach einmal richtig den ersten Level durchspielst, hast du 14. Also du kriegst ja 10 Extra-Leben. Also deswegen, es läuft bei mir genauso wie früher bei Super Mario World. Jedes Spiel läuft gleich ab. Erstmal Spiel starten, in den ersten Level 14 Leben und dann erst anfangen.
Ja. Fangen nicht die meisten mit dem ersten Level an?
Du bist ein kleiner Spaßvogel. Ja. Aber ich bin ja in der Welt 3 oder so. Das heißt, auch wenn ich da anfange, gehe ich erstmal zurück in den ersten Level, hole mir meine 10 Leben und spiele dann weiter.
Einfach totales Opfer, ey.
Ja,
das war immer so. Totale Loser.
Gar nicht.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die Ähnlichkeiten am Anfang sind einfach erstmal so ein bisschen für mich... Da kommt man erstmal so runter, weil man hat nicht mehr diesen Effekt vom ersten Mario Galaxy, so dass das alles so total neu war. Ist ja jetzt auch nichts Neues, was ich erzähle. Ich denke aber, das Spiel wird trotzdem richtig geil werden. Ich habe tatsächlich wieder Retro-Schiene. Ich habe noch ein bisschen Symphony of the Night und Spirit Tracks weitergespielt.
Also das erste war Castlevania und das zweite ist Zelda.
Richtig, sollte man vielleicht dazu sagen. Aber ja, man merkt, du bist einfach Chefredakteur an der Spieleseite. Du hast voll den Durchblick.
Ja, die Sache ist einfach, wir haben viele User, die leben in der Jetztzeit, in seinem HD-Zeitalter.
Deswegen habe ich ja auch den Retro-Button vorher gedrückt, verbal.
Aber die müssen das wissen, sonst wissen sie nicht, wovon du sprichst.
Nee, aber da fand ich ganz passend, weil du neulich auch mit dieser Showstopper-Geschichte ankamst, wo du noch in Kolumbus schreiben willst. Da finde ich eigentlich, glaube ich, viel schlimmer, wie in den beiden Spielen das von zwei verschiedenen Seiten mal gezeigt wird. So, wenn dann so Spirit Tracks, da hast du einfach, Spiel macht ja saumäßig Spaß, aber du hast einfach diese elendig langen Laufwege, ja, oder irgendwelche Missionen, wo du nur mit dieser scheiß Lok durch die Gegend fährst. Und das ist einfach zermürbend, so gerade bei den Nebenquests, wo du wirklich nur Leute durch die Gegend fahren musst, dafür kriegst du irgendwie so ein komisches, so ein Triforce-Teil, was ja nur so aussieht und keins ist. Da werden ja wieder neue Streckenabschnitte freigeschalten und da siehst du dann vielleicht mal einen Teleporter oder so. Oder darfst du noch einen Hasen fangen? Das ist alles so ein bisschen Selbstzweck. Du hast da nicht, meistens nicht so viel Neues zu entdecken. Das ist ein bisschen wie bei dem Minish Cap für den Game Boy Advance, wo du da so verschiedene Sachen, so eine Münzen, Teile finden konntest, immer so zwei, die konntest du zusammensetzen, dann haben die dir den Weg zu einem Schatz gezeigt. Und was war in diesem Schatz oft? Noch so ein Münzenteil für einen anderen Schatz. Das ist ja irgendwie, als wenn du die Schatzkarte in der Schatzkiste findest.
Bei Red Dead Redemption zum Beispiel.
Ja, genau. Und das ist so purer Selbstzweck und auch so ein bisschen, das ist einfach langweilig dann.
Aber Daniel, du hast Red Dead Redemption noch nicht durchgespielt, oder?
Ja, natürlich.
Schon durchgespielt?
Ja.
Achso, aber das hast du schon erzählt, oder? Ich dachte, du wärst eben, also...
Nee, zuletzt, als ich im Podcast drüber gesprochen habe... Ja. Da war ich kurz davor. Und hast du es durchgespielt?
Nein, noch nicht. Lange nicht.
Also ich
will ja vorher auch immer noch Alan Wake.
Soll ich spoilern? Weil also da, am Ende...
Auf keinen Fall, sonst kriegst du tierisch was in die Schnauze.
Das passiert schon was ziemlich Krasses.
Okay.
Und
haben ja viele gesagt, dass das Ende wirklich sehr, sehr gut ist.
Ja, ist es auch. Vor allem, weil man hat so das Gefühl, also wie ich es schon gesagt habe, man hat erstmal so die Hauptstory praktisch, denkt man, abgeschlossen. Und dann ist man halt auf seiner Farm, von der auch die ganze Zeit die Rede ist, mit seiner Familie. Und man kann halt mit denen so... den Alltag leben. Und dann geht's halt auf einmal doch nochmal weiter, wenn man eigentlich nicht mehr damit rechnet. Und das ist schon ziemlich cool. Und dann wird es nochmal richtig krass actionreich und passiert ziemlich viel auch storymäßig.
Ich hoffe, es macht mich nicht depressiv.
Es wird dich depressiv machen.
Danke.
Das Coole ist dann irgendwie, wie sie den Anschluss dann wieder daran geschafft haben, dass man in der Spielwelt halt alles noch erledigen kann, was man noch zu erledigen hat.
Ja.
Und das ist dann, wäre dann wieder eine super geile Verknüpfung fürs nächste Red Dead Redemption oder halt downloadable Content für den Singleplayer.
Okay, und, oder GTA 5,
das, nee, das wäre
so ein 30er bis 50er Spiel.
Ja, das wäre aber dann verdammt cool, weil sich schon jetzt praktisch so die sich selbst dazu zwingen, dass die Downloadable Contents mit neuen Singleplayer-Inhalten, dass die halt wirklich eine andere Geschichte erzählen. Und nicht einfach nur nicht gebrauchte Verlängerung.
Da kommt der zu exklusiv erstmal für PS3 und dann exklusiv für Wii.
Ja.
Ja. Und für 3DS.
Nee, ich war noch gar nicht fertig. Das sind wir auf den Eis.
Ja, genau.
Ich muss da einmal zu kommen.
Auf was spielst du das denn?
Auf der PSP.
Achso.
Das war ja bei diesem Castlevania Dracula X Chronicles noch mit bei, kann man da ja freispielen.
Ja, aber nee, ich kenn's ja auch für Xbox Live Arcade, wenn ich mir die irre, oder?
Richtig,
das ist,
richtig.
Ja. Ja.
Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mich tierisch ankotzt, wenn so Spiele auf einmal so abrupt ihren Schwierigkeitsgrad ändern, so auf ultraschwer.
Yeah.
Irgendwie, weil du spielst das Spiel ja einmal durch irgendwie und dann kippt dieses ganze Schloss ja oben und du musst es dann verkehrt rum durchspielen irgendwie. Und das sind dann Gegner, die du vorher, also vorher hast du einfach alles irgendwie weggefegt, das war halt relativ leicht. Und auf einmal kommst du da an Stellen, so du kannst dich einfach nicht fertig machen. Du fühlst dich dann auch so total schwächig, weil deine Waffen einfach nichts außen richten. So, obwohl dieser Alucard, der Held, voll was auf dem Kasten hat. So. Ich meine, sie haben das dann gelöst, dass du dann immer noch ein bisschen in eine andere Richtung gehen kannst, wo es dann ein bisschen einfacher ist. Aber das finde ich dann einfach scheiße so.
Ja.
Das ist doch besser wie bei Order of Ecclesia, also dem letzten Castlevania-Teil. Das ist nämlich von Anfang an einfach knüppelhart. Da musst du schon gleich im ersten Level irgendwie voll Skill zeigen. So. Das lügt dich einfach nicht an, so die ganze Spielzeit über, um dann nachher einfach zu sagen, nee, wir machen dich jetzt fertig. So. Du brauchst nochmal 10 Stunden für das Spiel, das eigentlich nur 5 Stunden geht, weil es einfach so brutal schwer ist.
Ja.
Was sagst du denn zu dem Harmony of Despair? Dieses neue Castlevania, was auch für Xbox Live Arcade kommt, was auch wirklich neu ist und kein Remake und mit 6 Spieler Koop.
Ja, ne, das sieht so nach den Videos ganz witzig aus. Also das scheint ja irgendwie so ein bisschen so ein Zusammenmix.
Alle Zuhörer, die das mitbekommen haben, wir sind jetzt in dem E3-Block.
Ja, ich meine nur, auch nachher im E3-Block.
Wir sind jetzt im E3-Block.
Wären wir jetzt nicht darauf gekommen, über so,
wir sind jetzt
so ein Spiel zu reden, was nur Johannes interessiert.
Nein. Also es gibt
da ganz
andere Kontra. Also wenn wir schon bei Konami sind.
Das ist Hardcore, meinst
du? Ja. Was auch wieder mir optisch überhaupt gar nicht gefällt.
Wir nehmen mal
Da habe ich noch
keine Meinung. Wegen Cell-Shading.
Achso.
Also weil das halt so eine Comic-Grafik ist. Also ich hätte mir lieber so ein, aber das war vermutlich auch so ein großer Flop. Es gab ja dieses Contra für PS2 oder so.
Also es gibt jetzt auch das Xbox Live Arcade Remake für 240
Meter. Ja, aber das ist ja das ganz uralte Contra. Also dann hätte ich schon lieber das Super Contra
vom
Super
Nintendo. Das Schlimme ist ja auch, dass das
Super Contra 4
für den DS bei uns überhaupt nicht erschien.
Ja.
Also es war ja einfach auch noch so ein richtig geiles Oldschool Contra und hatte die ersten beiden NES-Teile auch noch drin.
Ach so, okay.
So, und ey, total miese Nummer, dass das einfach hier nicht veröffentlicht wurde. Ich weiß gar nicht, was Konami sich dabei gedacht hat.
Aber dieses Castlevania, also dieses, das finde ich, das wirkt halt, vermutlich durch den 6-Spieler-Koop, wirkt sehr extrem klein.
Also das habe ich auch gedacht, wenn du da immer so den großen Bildschirm
siehst.
So
riesen Welt.
Was natürlich auch darauf hindeutet, dass du immer so kleinere abgegrenzte Level hast, was dem Ganzen nicht so den richtigen Castlevania-Anstrich gibt, dass du jetzt so ein, also an den Stil, an den sie sich orientieren von den letzten Castlevanias eben, wo du immer so ein großes Labyrinth erforscht hast, zumal du es ja komplett überblicken kannst, sondern wirklich komplett auf diese Action setzt. Aber ich denke, man kann da entweder zwischen wechseln oder so, weil es gibt auch ja diese Videos, wo der Typ halt alleine unterwegs ist und der Ausschnitt ist ein bisschen kleiner und du siehst dann so in so einem kleinen Kästchen, was der andere Charakter macht, der dir folgt. Und das brauchst du ja nicht, wenn du ihn ohnehin auf dem Bildschirm siehst.
Mhm.
Das heißt, da denke ich, gibt es wahrscheinlich einen Wechsel irgendwie. Es sieht auf jeden Fall ja ganz nett aus jetzt so, weil es auch diesen Stil hat. Ich glaube, wie ich auch eben sagen wollte noch, dass es wahrscheinlich so ein All-Star-Zusammenmix ist von verschiedenen Charakteren auch. Es sah auch aus, das Mädel sah aus wie die Chanor aus Order of Ecclesia jetzt eben wieder. Der Typ, ja, keine Ahnung, vielleicht aus Portal of Ruin oder so. Und auch von dem Gegnerdesign her. Aber ich denke, das wird eher so auch ein bisschen, na, so sehr im Dungeon-Crawler-Stil. So, du rennst da mit deinen Leuten durch die Gegend, sammelst halt die Schätze, killst die Monster. So wertest dich ein bisschen auf, aber noch puristischer als bei den anderen Castlevanias, wo es ja auch viel noch um die Erforschung ging, die du ja hier wahrscheinlich nicht so hast, weil die Level kleiner sind und du sie gleich überblicken kannst. So, aber ganz nett. Aber das ist nur für Xbox Live, kommt vielleicht doof.
Ja, vielleicht, weiß man nicht. Also das sieht ja aus, das wird auch über PSN gehen. Oder vielleicht ist das nur wieder zeitlich exklusiv oder mal gucken.
Ich weiß nicht, ist das andere auch für PSN gekommen? Das Remake von dem
Symphony of the Nights? Was ist heutzutage schon exklusiv? Also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, warum man was exklusiv macht. Dass man dafür Geld bekommt von dem Konsolenbetreiber oder dass man bekloppt ist. Weil das,
wie gesagt, oder dass es auf der anderen Hardware nicht möglich
ist. Ja, was eben wie gesagt bekloppt ist. Also weil man anscheinend das dann nicht hinkriegt. Also, selbst Valve schafft es ja jetzt, seine Engine auf die PS3 zu bringen. Aber das ist ganz
witzig, weil,
was ich nochmal sagen, was zum Beispiel, wir hatten über die Xbox gesprochen, die Xbox 360, die neue Slim, wir hatten sie jetzt diese Woche schon bei Amazon drin, in Deutschland für 230 Euro, weil die meisten Menschen wie verrückt da geklickt haben, ja klar, nehme ich. Weil das für den Preis eben ganz nett ist und viele Leute im Kopf schon durchgerichtet haben werden, wie viel für sie ihre alte Elite bekommen oder für ihre Launch-Xbox, so 3,50 Euro.
Ja.
Und deswegen ist das natürlich ein ganz gutes Angebot. Aber lustig ist, eine der großen Ankündigungen war ja dieses, ganz kurz, war eine der sehr ganz großen Ankündigungen auf der Microsoft-Pressekonferenz war diese ESPN-Geschichte. Das ist für uns Deutsche sowieso uninteressant, das ist ja nichts Neues. Das ist allerdings für die Amerikaner auch uninteressant, das ist vielleicht was Neues. Denn das Lustige ist, dieses ESPN, was da ganz groß als kostenlos angekündigt worden ist, ist nur dann kostenlos, wenn du dieses ESPN schon in deinem Kabelanschluss mit gebucht hast. In Amerika ist es ja ein
bisschen. Ja, aber ich dachte, das wäre klar, weil sonst kannst du es ja gar nicht empfangen.
Ja, ja,
so, da hätte man ja denken können,
wenn man damit empfangen kann. Man hätte ja denken können, dass es, wie gesagt, wenn ich das Ding über die Xbox gucke, dann geht es ja nicht über meinen Kabelkanal, sondern dann geht es ja über das Internet. Dann habe ich ein Streaming-Verfahren. Also natürlich würde das auch so gehen, ohne. Aber
ich meine, für die Amis wird das kein Schock sein, weil die das sowieso alle haben.
Klar, ist auch wie bei Netflix oder so, du brauchst auch ein
Netflix-Konto. Ja. Diese Pay-TV-Kanäle zu haben, so funktioniert ja das Fernsehen bei denen, wenn du was Geiles gucken willst.
Ja, aber manche Journalisten haben schon gesagt, geil, jetzt können sie ihren Kabelkanal eigentlich abbestellen, weil sie haben den eigentlich sowieso nur wegen ESPN. Und da heißt es ja natürlich so Nase, weil die ja auch richtig viel Asche dafür zahlen in Amerika. Also da ist durchaus üblich, dass du da so seine 70 bis 80 Dollar Kabelgebühren im Monat hast. Weil du die ganzen Pay-TV, HBO, sonst was Pakete hast.
Nur schon mal nicht so.
Aber wir sind jetzt wieder von einem Thema zum anderen. Xbox, die neue Xbox.
Ja.
Die Slim, wir sind ja noch, wie sie eigentlich gar
nicht heißt. Ja, ich wollte gerade sagen, hat die nicht irgendwie, hat die auch einen Namen?
Das ist einfach nur die
neue Xbox 360. Ja, weil die wird ja eigentlich nur das alte Modell ersetzen. Das wird ja dann nicht mehr hergestellt.
Die Slim ja auch gemacht.
Von daher, die Sache ist, ich würde eher auf Weihnachten warten, weil ich dann erstmal einen Kinect-Bundle mir holen würde, weil man ja Kinect irgendwie haben muss, auch wenn man jetzt nicht so begeistert von den bisher gezeigten Spielen war. Oder halt, man denke, da werden noch ein paar andere geile Spiele-Bundles kommen. Das heißt, da kann man überlegen, wenn man sie nicht unbedingt sofort haben muss, dann wird man ein paar geile Angebote ein paar Monaten dann kriegen.
Danke für den Tipp.
Ja,
also bitte. Aber ich habe mich wirklich überlegt jetzt bei diesen 230 Euro. Das
wäre ehrlich. Ist ja auch ein gutes Angebot. Also ist auch nicht verkehrt, dazu zu schlagen.
Ich will einfach Mass Effect spielen.
Da kann man halt noch ein bisschen überlegen.
Lustig ist natürlich, wenn wir schon jetzt bei der E3-Sache sind, auch sich mal anzugucken, was auf der E3 alles nicht gezeigt worden ist. Und warum vielleicht nicht?
The Last Guardian.
The Last Guardian, denke ich mal, wird nicht gezeigt worden sein, weil sie gesagt haben, das heben wir uns für die Tokyo Game Show auf. Auf jeden Fall werden sie das nicht für die Games Convention aufnehmen oder für die Gamescon.
Milo?
Milo soll jetzt bald nochmal präsentiert werden von Peter Molyneux auf so einer komischen englischen Messe. Und ich denke, von Milo werden wir auf alle Fälle nochmal was zu sehen bekommen. Vielleicht auch wieder in Leipzig. Vielleicht auch wieder in Köln.
Peter?
Köln ist das neue Leipzig.
Peter meinte ja, dass erstmal Milo 10-mal besser sein soll als damals auf der E3-Pressekonferenz. Und gut, dass du die Gamescom ansprichst. Microsoft hat gesagt, dass sie im August auf der Gamescom den Preis von Kinect enthüllen werden. Und dass sie sich einige Ankündigungen für die Gamescom extra aufgespart haben, weil sie die jetzt noch wichtiger nehmen als der vor die Jahre. Und sie haben auch zugegeben, letztes Jahr der Auftritt war ein bisschen spärlich, da haben sie gespart. Und dieses Jahr wollen sie halt nochmal richtig Geld da reinpumpen.
Richtig, trotzdem.
In den Stand.
Würde ihnen auch nichts helfen, wenn sie ankommen mit Kinect, kostet 149 Euro.
Ja, das stimmt.
Also unter 100 muss es schon sein.
Aber es haben ja wirklich auch jetzt die großen US-Händler alle diesen Preis angegeben. Also,
149?
Ja. Also Dollar, also es soll ja angeblich 120 Euro dann sein, wobei wir eher glauben, dass es dann 160 Euro, wenn man weiß es ja nicht.
Wenn man den Apple-Umrechnungsfaktor nimmt, dann über uns
169,
Aber wir waren bei Spielen, die nicht gezeigt worden sind und so. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, Batman Arkham Asylum 2, gar nicht gezeigt worden. Damit scheint die Sache so gut wie geritzt, dass das frühestens im Sommer 2011 rauskommt, wenn nicht sogar später.
Ja.
Also weil es gab ja Menschen, oder es gab ja, manche haben ja gesagt, vielleicht kommt es dieses Jahr noch raus. Wäre ja, cool. Aber
so ist es ja vielleicht auch besser, weil ja, könnte man ja so ein Splinter Cell-Fortsetzungsverfahren irgendwie erwarten, dann auch da.
Das ist auf jeden Fall besser, weil die Jungs von Rocksteady natürlich an dem ersten Arkham Asylum drei bis vier Jahre gesessen haben und da wäre es jetzt auch komisch gewesen, wenn sie so schnell. Natürlich möchte man irgendwie schnell einfach ein neues mit von Arkham Asylum, aber ich denke mal, die basteln da schon was Cooles draus.
Ist und
ich,
cool,
ist das Setting ist ja so eine Art Freizeitpark wieder.
Square Enix in der Position ist, dadurch, dass Just Cause 2 ein ganz guter Erfolg war und auch sehr gute Wertung bekommen hat und da haben sie jetzt noch ein paar andere Titel gehabt, die auch erfolgreich waren. Die sind jetzt nicht so nur von diesem Spiel abhängig. Das heißt, die können dem auch ja, die Zeit geben. Final Fantasy, klar.
Über 1000 Titel.
Ja. Also man muss ja echt sagen, dass sie Eidos gekauft haben, war für die das Beste, was sie machen konnten. Weil sie so auf dem westlichen Markt einfach noch so ein Standbein haben, wo vor allem jetzt Deus Ex 3 auch regelmäßig ein AAA-Titel kommt, der wirklich auch viel Potenzial hat, ein Erfolg zu werden.
Ja. Und wo sie schöne Render-Trailer machen können.
In der
wie bei Deus Ex. Ja.
Wäre wirklich cool.
Aber ich überlege gerade, was noch fehlte. Aber irgendwie fällt mir gar nicht so viel ein. Wahrscheinlich hat man trotzdem doch noch irgendwie so eine überraschende Ankündigung erwartet.
Also, bei Ubisoft oder so, wie gesagt, es fehlte halt zum Beispiel eben Beyond Good and Evil 2, was auch wieder so völlig weg war.
Das war irgendwie zu erwarten.
In dem Grunde war Michel Ancel ja da, aber hat dann nur irgendwie dieses Classic Rayman gezeigt da. Irgendwie. Und da hieß es auch nur so, das wäre irgendwie so inspiriert von ihm. Keine Ahnung. I Am Alive wurde nicht gezeigt. Da gibt es praktischerweise einen YouTube-Trailer, der plötzlich nebenbei erschienen
ist. Aber ich muss mal sagen, weil du gerade bei irgendwie schon uns hören warst, da habe ich mich neulich mal mit einem Kumpel drüber unterhalten und ich finde irgendwie so diese ganzen Videospieldesigner, das ist doch alles irgendwie überschätzt. So, ich meine, weil du hast auch also allein schon so einen Shigeru Miyamoto, der jetzt, was macht er? Ja, Nintendogs and Cats. Mhm. So, oder Plus Cats, wie auch immer. Und irgendwie verbinde ich eigentlich diese geilen Spiele grundsätzlich mit irgendeinem Studio. So, also wenn ich jetzt so an Rockstar denke und die GTA-Spiele, dann finde ich
damit nicht gleich. Es kommt darauf an, wie stark die Handschrift des Entwicklers in den Spielen zu sehen ist. Also gerade wenn ich jetzt mal Peter Molyneux nehme, würde ich sagen, dass man Peter Molyneux-Spiele schon erkennt.
Ja.
Ansonsten GTA, also die Hauser-Zwillinge oder Brüder, ich weiß nicht, ob die gleich als oder Zwillinge sind, die haben halt, was Storytelling angeht, das merkst du halt eben schon an, selbst wenn sie nicht so involviert sind wie bei Red Dead Redemption, wo sie halt eben nur Aufsichtspflichten haben, dann würde ich sagen, erkennst du schon, dass einfach die Art, wie eine Geschichte erzählt wird, schon diese Handschrift von denen trägt. Warren Spector damals mit Deus Ex und
System. Ja, aber weil oft ist ja immer so das Geheule dann groß, wenn so ein Entwickler mal abspringt oder so ein Designer irgendwie, nehmen wir mal hier den Lead-Designer von God of War. Zum Beispiel, der war schon beim zweiten Teil nicht mehr dabei. So, trotzdem war
man es merkt den Spiel auch in dem Fall nicht
unbedingt. Ja,
genau. Moment, ich würde schon sagen, dass so God of War 3, das ist für ultra geil geworden, aber es ist nicht ganz so diese Ideenvielfalt, die man in den ersten beiden hatte. Also es ist mehr Standard, was man schon kannte gewesen.
Ja, das ist richtig. Aber natürlich hast du in gewisser Weise recht, das ist ja quasi im Filmbusiness genauso. Bei ganz großen Projekten, wie bei Harry Potter, da merkt man das auch nicht unbedingt, dass das sechs verschiedene Regisseure waren oder fünf. Also bei fünf, weiß ich nicht, einer hat glaube ich zwei gemacht oder so, oder? Mhm. Die sehen ja trotzdem alle aus, als ob sie aus dem selben Universum kommen. Also da ist ja nicht so ein starker Bruch drin. Oder täusche ich mich da? Also
obwohl es bei Regisseuren trotzdem noch irgendwie ein bisschen andere Sache
ist. Es kommt auch wieder aufs Projekt an, wie sehr hat der Regisseur wirklich die Vollmacht, die er bei einem anderen Film hatte und auch bei dem nächsten Film gehabt.
Also, und ich meine Bioshock 2 zum Beispiel.
Ja, das wollte ich auch eben sagen, genau.
Sieht jetzt nicht viel schlechter aus. Und das spielt sich auch nicht viel schlechter. Also da ist schon.
Na, man könnte sich natürlich denken.
Innovationsarmut ist natürlich da.
Genau. Ja. Wenn der Designer dabei gewesen wäre, hätte er vielleicht so, weil es seine Vision war.
Wenn er dabei gewesen wäre, hätte er kein Bioshock 2 gemacht.
Ja, das wahrscheinlich. Ja. Aber trotzdem, im Fall des Falles, dass er auch Bock hat, eine Fortsetzung zu machen, kommt ja nur vor. Dass man dann einfach, also dass da der Mehr draus geworden wäre, weil er seine Vision dann irgendwie schon vorher weiterentwickelt
hat. Ich meine, das ist schwierig zu sagen bei einer Serie, weil eben die ganzen Stärken dann ziemlich leicht kopiert werden können und dann kannst du es wirklich nicht mehr sagen.
So, Monkey Island, da ist ja bei den Telltale Adventures ist ja auch fast niemand dabei, der bei den ursprünglichen
Adventures. Aber wenn ich mir jetzt mal so Rare angucke, es ist ja auch so, dass irgendwann vor ein paar Jahren die Hauptentwickler von Rare einfach auch die Mitgegründer des Studios gegangen sind. Mhm. Die sind also gar nicht mehr dabei. Und das ist auch die Zeit gewesen, wo die richtigen Spiele von Rare nicht mehr so gut waren, nicht mehr so begeistert haben, wie man das von früher kannte. Und also jetzt mal ohne nur die Spiele einer Serie, sondern von dem ganzen Studio zu betrachten, finde ich, es gibt schon Fälle, wo man das merken könnte. Aber wir sind...
Ne, die wollte ich jetzt auch nicht.
Wir können nur komplett spekulieren. Das ist ja das, wenn du jetzt mit deinem Kumpel darüber redest oder wir hier reden, wir sind viel zu wenig da drin, um das beurteilen zu können, wie der gearbeitet wird.
Also man wird es ja sehen, man wird ja sehen, was die beiden Infinity Wards Leute mit ihrer neuen Firma Respawn, was die jetzt auf die Beine stellen und wie viel sozusagen, wie viel Talent nur aus den Leuten rauskommt. Ansonsten ist es ja wie bei Hollywood so, dass ja Spiele, ich meine, da sind 200 Leute, die arbeiten an einem Spiel. Mhm. Also das sind ja auch nicht mehr so eine, wie früher, wo man noch sagen konnte, das sind so ein Mann entwickelt, das Spiel, sondern das sind Riesenteams und da ist natürlich klar, dass der Einfluss von sozusagen der eines Masterminds oder so nicht mehr so hoch ist. Und
es gibt auch nichts, was nur ein Mensch kann. Nee. Das heißt, du kannst jede Position durch jemanden anders setzen, der es genauso gut kann, wenn du den findest, und dann wird das wieder...
Und das Witzige ist ja auch bei Filmen, da kennen wir vielleicht, also wir kennen alle die Schauspieler meistens, wir kennen, wenn wir Glück haben, noch die Regisseure, aber es kennt ja auch keiner so irgendwie, da dass er aus dem Kino kommt und so, boah, also der Beleuchter, der beste Arbeit. Also wenn das hier nicht unser Stuart Johnson beleuchtet, dann gehe ich in den Film nicht rein. Ja? Das interessiert einfach keine Sau. Und bei Spielen fällt ja schon mal das Schauspielelement weg, weil alle Figuren virtuell sind. Das heißt, diese ganzen Figuren, die schon auch beim Film zweite Reihe werden, so wer hat das Drehbuch geschrieben, wer hat die Regie gemacht, die werden natürlich immer unwichtiger. Und deswegen ist vermutlich auch so natürlich, dass es in Hollywood so viele Stars gibt, aber halt in der Entwicklerbranche eigentlich kaum. Also da kennen wir halt so Leute wie Peter Molyneux, weil sie seit 20 Jahren dabei sind. Und weil ich halt doch finde, dass man diesen englischen Humor, der bei den Lionhead-Spielen drin ist und der jetzt auch noch richtig kultiviert wird, indem jetzt noch John Cleese eben als Sprecher genommen wird bei Fable 3, der dann auch eben wirklich so als Butler die perfekten Kommentare drauf hat, das ist alles super. Und das sind halt sowas, was halt wirklich unterscheidet von anderen Spielen. Hm. Da würde ich sagen, da kommt halt schon der Peter durch. Und vielleicht bei Gears of War kommt auch der Cliffy durch, weil es einfach dieses bigger, better, badass und, und so eine Sachen, aber...
Ich finde, wenn ob sie jetzt da sind oder nicht, letztendlich, wenn das Spiel gut wird, ist es super, und wenn nicht, dann nicht. Und dann ist es kein Unterschied, ob jetzt der Michel Ancel bei Beyond Good and Evil 2 dabei ist, wenn es scheiße wird und er war dabei. Ja. Das ist egal.
Ja, nee, das meine ich aber eigentlich damit so, weil du das ja schon hast bei einigen Designern. Oder bei Regisseuren ist es ja noch eher so, als wenn ich jetzt mal wirklich bei Ridley Scott zum Beispiel zurückdenke, so, naja, der hat wirklich eigentlich eine Handvoll richtig geiler Filme gedreht, aber er war auch einfach viel Füllwerk mit, weil das einfach nichts bringt. So, und bei ein paar Designern ist es ja auch so. Ich meine, Shigeru Miyamoto, der hat zuletzt B-Music gemacht.
Was aber ja weiß, man vergessen hat.
Absolute Downfall.
Aber man weiß ja auch nicht, was dieser Miyamoto wirklich noch macht. Also der scheint ja noch viel mehr in Nintendo eingebunden zu sein, als jetzt der normale Designer oder in die Firma selbst.
Ja, das ist richtig.
Wie viel macht er jetzt noch wirklich reines Spieldesign? So,
ich glaub, aber vielleicht, weil wir das ja wie gesagt nochmal so ein bisschen abschließen wollen und ich denke mal, dass in den nächsten Wochen und so, da werden wir ja vermutlich auch sehr viel Zeit damit verbringen, uns alle Titel, die ganzen neuen, aktuellen nochmal genau anzugucken und dann nochmal in Vorschauen bearbeiten und dann nochmal ins Detail zu gehen. Da haben wir jetzt auf alle Fälle, das ist immer ganz schön, Juni, Juli, wo kommen neue Spiele erscheinen, dass man sich also den Hits der nächsten 6 Monate widmen kann. Coole Sache, aber die Frage ist, gab es irgendwelche E3-Highlights, mit denen ihr vorher nicht gerechnet hattet?
Ja.
Und gab es irgendwelche Enttäuschungen?
Also Highlights auf jeden Fall, weil da haben wir auch viel zu wenig eigentlich drüber geredet, ist dieses Weltraumelement von Halo Reach. Das wusste man ja auch vorher überhaupt nicht. Ich meine, hast du das Thema angeguckt in dem Video?
Ich habe es in dem Video gesehen, dass du mit dem Raumschiff dann so ein Mini-Wing-Commander da drin
hast. Das soll ja vor allem auch nicht nur so enge Areale, sondern richtig so eine Sandbox-Welt um Reach herum sein.
Okay.
Und also ich habe mir jetzt dieses längere Walkthrough von... Game Traders anguckt, wo sie halt von dem Entwickler sich das alles zeigen lassen. Und wenn du jetzt den Anfang nicht siehst, wo sie noch auf dem Planeten sind...
Du brauchst den Namen Game Traders gar nicht sagen. Du brauchst nur sagen, du hast ein Video gesehen. Ja, bei Area Games. Dann wissen wir ja, dass es von Game Traders ist.
Auf jeden Fall, dass...
es gibt keine andere Quelle.
Wenn man nur dieses Segment gesehen hätte, ohne halt das Gameplay vorher auf dem Planeten, dann hätte man gedacht, hey, das ist ein cooler Space-Shooter einfach. Weil es sieht ziemlich cool aus und es hat halt alle geilen Elemente, die man sich jetzt von einem neuen Wing Commander auch erhofft hätte.
Ja, stimmt, das sah schon in dem ersten Ausschnitt da ganz cool aus.
Und man hätte es ja gar nicht erwartet, man wusste ja überhaupt nichts davon. Das ist schon ziemlich cool.
Für mich eine Enttäuschung fand ich einfach Driver.
Ja.
Also, weil ich muss sagen, es ist die bescheuertste Spiel-Gameplay-Idee, die es gibt, dass der Tenner erstmal im Koma liegt dass irgendwie, also erstmal
ein Spiel träumt er sich in der Driver-Welt zusammen.
Ja, im Spiel, wenn ein Spiel was mir von vornherein sagt, das ist alles nur ein Traum.
Assassin's Creed.
Komisch, da funktioniert es irgendwie. Also, aber das also sozusagen die Story, die ich erlebe oder so, hat weniger Belang, wenn sie nur eine Koma-Fantasie ist, finde ich jetzt. Und dieses andauernde, ich wechsle die Autos, weißt du, es gibt ja dieses Shift-Feature, dass man eben von einem Auto zum anderen springen kann. Und das andauernd. Also natürlich gibt es eine kleine Energieleiste, die sich auffüllt, man kann dann nicht andauernd springen, aber nehmen wir an, du musst eine schnelle Kurve machen und wenn, dann ist es einfacher, dass du einfach ein Auto, was du in eine andere Richtung nimmst, anvisierst und dann diesen Shift machst, dann sitzt du in dem Auto drin. Das war ja schon bei dem Wheelman mit Vin Diesel, war das ja, konntest du ja andere Autos recht schnell übernehmen, indem du einfach so Tür auf und von einem Auto zum anderen gesprungen bist. Also das war jetzt nicht ganz so einfach, wie sich das anhört. Das war schon so recht knifflig, weil man so einen bestimmten Winkel dahinter sein musste und im richtigen Moment drücken musste. Aber was mich daran immer super nervt, ist, dass dann so das Auto, mit dem man fährt, so beliebig wird. Ich habe immer gerne eine Bindung zu meinem Auto. Also ich will immer dieselbe Karre haben. Oder meinetwegen wie ein Knight Rider. Aber ich will halt immer so wissen, das ist mein Auto. Ich will das auch gerne pimpen oder ausrüsten.
In den Auspuff vögeln.
Ja, in deinem Fall genau. Also.
Ein Zahlkonto.
Ja,
fertig. Von der Story, also das beschreibt jetzt ja auch, sie haben jetzt überhaupt keinen Drang dazu, das mit dem anderen Drivern zu verknüpfen. Sie hätten es auch einfach ein geiles Reboot mit einer ganz eigenen Geschichte, mit einer ganz eigenen Hauptfigur auch machen können, da hätte sich keiner beschwert. Weil Driver in der Hinsicht sowieso immer total gesichtslos war. Ja. Warum jetzt diese komische
Geschichte? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Er hat in den Kommentaren geschrieben, bei Driver 3 stirbt der Teil am Ende. Ich habe es nie so lange gespielt. Also ich nehme das einfach mal so hin. Also deswegen wäre es sowieso überflüssig, jetzt diese Teller-Geschichte nochmal fortzusetzen.
Keine Ahnung. Es gibt ja einfach keinen anderen Flugwagenfahrer. Das kann man sich auch nicht ausdenken.
Als die Leute gehört haben, es kommt ein neues Driver, haben alle halt gehofft, hoffentlich wieder so wie der erste Teil, nur halt mit neuer Grafik, aber so vom Stil her. Einfach also
fast nur fahren.
Ja, aber nur sich auf geile Verfolgungsjagden und sowas konzentrieren und das in einer coolen Stadt machen, ohne noch rumlaufen und so natürlich. Und
natürlich teilweise auch Bocke schwer machen.
Ja, aber auch mit diesem coolen Replay-Modus und so. Und aber niemand hat gesagt, hoffentlich geht's mit Tenor weiter.
Ja, hoffentlich kann ich jederzeit das Auto wechseln. Ja. Hoffentlich bin ich im Koma. Nee, das hat bestimmt keiner gesagt. Ansonsten war für mich eben auch noch eine Enttäuschung, alles, was ich jetzt gesehen habe, über Test Drive Unlimited 2. Und das finde ich immer so witzig, weil das anscheinend eine riesen Fan-Community hat. Es gibt anscheinend 1000 Leute, die das total geil fanden. Ich fand den ersten Teil schon öde. Das wäre so ein Spiel, was auf meiner Liste der Spiele, die keine Fortsetzung brauchen, ganz oben wäre. Weil einfach nur über eine große leere Insel zu fahren, die wo jede Ecke gleich aussieht, also das war ja nur Hawaii. Und wenn man da irgendwie eine Stunde mit gefahren ist, dann war das egal, ob man jetzt gerade im Norden der Insel war oder im Süden, es sieht halt überall gleich aus. Also es ist anders als in so Fantasiewelten wie bei der Burnout-Reihe, bei Burnout Ultimate, wo halt immer so, es gibt hier das Hafenrevier und es gibt hier den Flughafenviertel und so, wo man mal sagt, oh, plötzlich bin ich in den Bergen. Ja, sieht ganz anders aus. Nee, sah das irgendwie auf Hawaii alles gleich aus und jetzt hast du halt bei Test Drive Unlimited 2 auch diese komische Idee, du hast wieder Hawaii, plus, dass du da mit Geländewagen rumfahren kannst, damit es vermutlich ein bisschen entspannender wird. Und du hast Ibiza. Oder wie der Spanier sagt, Ibiza.
Ja.
Was soll ich denn so mit... Das ist so random. Ja. Ich fahre wieder auf Hawaii, das kenne ich schon, vom letzten Spiel.
Es gibt keine andere Insel.
Ich fahre auf Ibiza durch die Gegend. Die liegen auch gar nicht irgendwie nebeneinander, die Inseln oder so. Ist egal. Scheint dem Spiel auch scheißegal zu sein. Und
ich fand ja so lustig im ersten Teil.
Nee, du fährst da einfach über die längste Brücke der Welt.
Das ist ja auch... So,
3 Stunden lang einfach nur geradeaus.
Das ist ja auch bei anderen Spielen, wenn die versuchen, so Checkpoint oder auf Zeitfahrgeschichten eine Story zu geben, dann ist es immer so bescheuert, wenn ich an so eine Frau, die gerade einkaufen war, nach Hause fahren soll, unter Zeitdruck, und dann einen Millimeter vorher die Zeit zu Ende gelaufen, sie aussteigt und mich beleidigt, nur weil sie einen Millimeter zu Fuß geben muss.
Genau, das kannst du laufen, Alter.
Aber bei Red Faction war es ja auch so, wo man immer diese Autos irgendwo gefunden hat, man musste die unter Zeitdruck in die Basis bringen, da waren irgendwelche Geheimdokumente oder irgendwelche neuartigen Waffen drin.
Die wollten sie nicht haben, wenn die 2 Meter zu weit weg waren. Piss sie mit deinen Scheißdokumenten. Wie lange soll ich denn hier latschen?
Deine Panzerfaust drauf.
Dann fährst du echt da mit diesem Geheimauto, was alle vorher haben wollten, auch durch die Basis so durch und keiner interessiert sich dafür, nur weil du zu spät warst.
Sorry. Klar. Nee, also Pünktlichkeit ist eine Tugend. Also das nützt dir dann auch nichts mehr, dass du da so ein geiles Ding hast.
Und um bei Autos zu bleiben, fand ich verblüffend, dass sowohl Gran Turismo 5 als auch das Driver eine Collector's Edition mit einem Modellauto haben.
Wobei natürlich Gran Turismo zuerst kam, alle gesagt haben, oh geil, erstmal sieht es auch cool aus, dieser Nissan. Und dann kam dann noch so wieder typisch so Ubisoft um die Ecke gekleckert.
Ja, da hat wahrscheinlich noch ein Mitarbeiter so ein Matchbox-Auto gekauft und so, hey komm, sag mal hier jetzt Limited Edition.
Und vor allem, dass das Coole ist immer, dass Ubisoft manchmal immer so wirkt, als würde es gerne ganz vorne mitspielen, aber dürfte nicht. Weil ich meine, Gran Turismo, hallo, ja, das irgendwie, da warten jetzt Milliarden Menschen drauf und vor allem irgendwie fast jeder, der eine PS3 hat, wartet darauf. Und dann sieht dieser Nissan 300Z oder was da drin ist in schwarz irgendwie auch wieder super edel aus. Und dann kommt wieder so Ubisoft so, wir haben hier dieses ich weiß gar nicht, was da so ein Stück Papier sein, was da oben dran klebt.
So,
vorne und hinten ist irgendwas dran. Ich weiß nicht, das sah aus, als ob der irgendwie ein Vogel oder so gegen die Windschutzscheibe geklatscht ist.
ich weiß nur, bei Gran Turismo, da gehen jetzt alle direkt so sofort ab und freuen sich total, wenigstens ein Release-Datum zu hören. Yeah. Ich weiß auch genau, Driver wird bis zum Release noch 50 Pressemeldungen bekommen, 4 Videos über das Auto, was dabei ist und da wird sich keiner für interessieren.
10 Entwickler-Diaries.
Ja, genau, Diarias.
Diarias und eine Sondersendung über Koma.
Ja, genau.
Unterschätztes Risiko.
Moderiert von Carsten Konze.
Ja. Nee, also... fand ich jetzt auch, wie gesagt, jetzt nicht so spannend. Das Assassin's Creed interessiert mich eh nicht.
Das fandst du dann super. Also, worauf freust du dich denn besonders? Oder was war jetzt für dich besonders überraschend und cool?
Nein, aber Assassin's Creed ist... Was für mich ein Highlight war, war der Nintendo 3DS, weil ich das Scheißding endlich in der Hand haben will. Mhm. Weil mir jeder scheiß amerikanische Journalist oder auch die Deutschen, die da waren, erzählt, wie schweinegeil das ist. Und ich hoffe, dass Nintendo noch vor der Gamescom nochmal eine Deutschlandtour macht und das Ding zeigt. Ich will es einfach echt sehen, weil Seeing is Believing und die meisten sagen, es ist unglaublich geil, der 3D-Effekt. Und ich bin richtig heiß auf das Ding.
Was die alles für Spiele schon
gesagt haben. Was
mich schon wieder annervt, ist, dass ich weiß, dass mit Nintendo ist es für mich als Deutsche wieder die blödeste Firma, die sowas herstellen kann, weil ich wüsste, wenn das jetzt Microsoft wäre, würde es deutschlandweit im Vergleich rauskommen, weltweit, meine ich. Wenn Sony wäre, mittlerweile auch. Aber ich weiß, es bringt Nintendo. Und bei Nintendo weiß ich, es kommt zu Weihnachten in Japan auf den Markt, es kommt im Sommer nächsten Jahres in Amerika auf dem Markt und es kommt 2017 in Deutschland raus.
Kann man vielleicht ergänzen, wir haben ja letztes Mal so vollmundig gesagt, kommt auf jeden Fall noch zu Weihnachten. Und sie haben gesagt, kommt wahrscheinlich zu Weihnachten, zumindest in einem Land.
Ja. Das ist, also, natürlich kommt es in Japan zu Weihnachten, aber nicht bei uns.
Aber ich weiß, also das Coole ist, dass...
Das wäre scheiße, das wäre ein Fail, das war richtig.
Zum ersten Mal seit langem bei so einer Handheld-Ankündigung, dass ich sofort weiß, ich will fast alle Spiele davon haben, die sie jetzt gezeigt haben.
Du willst das Gerät haben.
Ja.
Also das ist ja auch nicht selbstverständlich bei Nintendo. Beim DS damals, da wirst du nicht gesagt haben, irgendwie das musst du jetzt haben.
Ja.
Aber diesmal hast du irgendwie so ein Gadget, was so extrem frisch ist und was dich so fasziniert,
aber, technisch. Aber auch
plus die Spiele.
Das hat was der Handheld davor schon hatte, wo du dann gemerkt hast, dass es geil ist. So, auch wenn du ihn von Anfang an nicht haben wolltest.
Okay, man, also diese Dual-Screen-Lösung wird ja jetzt zum Beispiel, finde ich auch super, ist ja quasi von Nintendo jetzt auch beerdigt worden mit dem 3DS. Weil es wird sich fast alles nur im oberen Display abspielen und unten wird nur noch sein Maps, Items, und Menüs,
Steuern
und sowas. Und das ist das cool. Geile. Ja. Du hast jetzt endlich wieder so diesen PSP-Bildschirm plus.
Also, ich mache auch keine Spiele, 3D. Die über zwei Bildschirme.
Nee,
genau. Das wäre auch zu geil, irgendwie so ein Yoshi's Island oder so. So unten halt einfach bloß so ein kleiner Bildschirm
rausschaut,
oben ein bisschen breiter und in 3D.
Ja, ja. Und vor allem, du hast endlich einen Analogstick. Ich meine, klar, zwei wären noch besser gewesen, aber auch da wieder die Stimmen aus Amerika. Das Ding funktioniert. Und alle sagen,
wie schön. Da muss ich allerdings mal sagen, dass trotzdem, also wenn Nintendo ja sonst viele, viele Controller-Innovationen einfach eingeführt hat, so auch auf Konsolen, da hat Sony einfach mit diesem Analog-Pad für die PSP ja schlichtweg die perfekte Lösung eines Analog-Sticks für Handhelds gefunden, nur leider nicht perfekt umgesetzt. So, das Ding ist einfach nur scheiße, so, weil er dann viel zu schwergängig ist. Aber ich habe auch gelesen, es soll ja irgendwie hier so richtig schön leichtgängig sein,
geschmeidig.
Dann kann man sich auch vorstellen, dass das wirklich funktioniert und sich diese 3D-Spiele dann auch super spielen. Aber trotzdem mal Lob an Sony in der Hinsicht.
Aber kurz, für die Idee, oder willst du noch was zum 3DS sagen?
Nee, da komme ich nochmal zu.
Weil ich ganz kurz nur in einem Wort erwähnt habe, Assassin's Creed. Multiplayer brauchen wir nicht drüber reden, weil der sieht zwar nicht so schlecht aus, aber interessiert einen doch irgendwie nicht.
Nee.
Also aber
war halt bei Bioshock. Kein Mensch wollte da einen Multiplayer.
Genau, spielt auch bestimmt keiner mehr. Jetzt werden noch zwei Download-Content-Packs kommen, die sich auch... Wer kauft sich die Download-Content-Packs von Bioshock 2? Ich will, ernsthaft, meldet euch, ich will diese Leute kennen. Aber der Singleplayer, da haben sie gestern halt auch nochmal ein ziemlich langes Video gezeigt. sieht einfach so aus, als wenn sie Assassin's Creed 2 genau da verbessert haben, was mich genervt hat. Also das sieht viel mehr so aus, als wenn jede Mission so kleine Elemente hat, die neu sind, wie zum Beispiel, dass du halt an so einer großen Kanone so eine riesige Schlachtarmee abwehren musst oder dass du mit deinem Pferd durch so eine enge Häusergassen reitest, aber das sieht halt so aus, als wenn es extra für diese Mission inszeniert wurde und nicht wie immer, wenn man reitet. Und halt das könnte wirklich so
super
dieser...
Super geskriptet,
ja. Genau, dieser etwas... coolere Singleplayer werden, den ich mir schon vom zweiten Teil erhofft hatte. Jetzt bin ich ein bisschen gespannter drauf.
Das ist es.
Also ich meine, was wir zum Beispiel auch nicht gesehen haben, ist irgendwas Neues von Insomniac. Also wir haben wieder einen Ratchet & Clank neu gesehen, der war ja nur bei diesen Heroes drin, Heroes on the Move. Wir haben auch keinen Resistance 3 gesehen, also alles, was vermutlich auch nächstes Jahr kommt. Und was ich sagen wollte, was aber trotzdem für mich das Highlight war, also ich finde erstmal beide Bewegungssteuerungen interessant. Natürlich bin ich gespannt, irgendwie Kinetic auszuprobieren.
Kinetic?
Oder wie auch immer.
Und Kinetic wäre aber schon wesentlich besser.
Kinect. Und ich will auch Move ausprobieren. Natürlich, haben wir schon mal gesprochen, Move sieht halt mehr aus, als könnte ich da richtige Spiele mitspielen. Mhm. Okay, aber was zum Beispiel ich sehr faszinierend fand, war halt Portal 2. Wobei, wenn ich mir die ersten Videos angucke und die ganzen Features, ich weiß zwar, dass Portal die wieder nacheinander einführen wird und ganz langsam und behutsam, aber wenn ich mir die ersten Gameplay-Videos angucke, denke ich mir wieder, oh Gott, ich bin zu blöd für dieses Spiel. Wird wieder so extrem kompliziert, weil nicht nur, dass es jetzt irgendwie, diese ganzen Möglichkeiten sind ja stark aufgebohrt worden. Du hast ja jetzt nicht nur diesen Ein- und Ausgang, sondern du kannst auch so eine Art Strahlen schießen, mit denen du so, hast du so einen Beam, wo du dann so in so einer Art, wie in so einer Energielinie dann schwebst. Und die musst du noch hin und her schießen können. Und was noch neu dazugekommen ist, und das liegt ja daran, die haben ja diesen einen Independent-Entwickler aufgekauft, der dieses Spiel gemacht hat, womit man dieses Tagging, womit man mit verschiedenen Farben den Boden bemalen konnte und dann haben sich die Eigenschaften des Bodens geändert. Das hast du blaue Farbe genommen,
bist du auf den Bodensteiger.
Das war F2. Genau. Und die Entwickler von dieser Mod, die wurden ja aufgekauft von den Leuten, die Portal gemacht haben. Das hast du aufgekauft. Das waren drei Leute, die haben, wenn sie gesagt haben, habt ihr nicht Bock, bei uns zu arbeiten, für Geld.
Oder wollt ihr arbeiten?
Wollt ihr ihn kaufen lassen?
Ja, genau. Und deswegen sind diese Elemente jetzt damit auch drin. Und das ist natürlich dann... wirkt auf einmal alles ein bisschen viel, weil man ja schon bei Portal 1 wusste, so es gibt da im späteren Verlauf wirklich ein paar sehr, sehr, sehr harte Kopfnüsse. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, du hast noch diese verschiedenen Fähigkeiten, plus dass du noch den Boden bewahren kannst, mit irgendwie grüner Farbe, damit du schneller gehen kannst, mit anderer Farbe, damit du höher springen kannst. Das sah in den Gameplay-Videos sehr schwierig aus. Aber es heißt, es soll nicht schwieriger sein als Portal 1.
Das ist ja auch so, beim ersten Teil gab es ja auch diese Trailer, wo es nachher total crazy abging. Da hatte man auch schon Angst vor. Aber ich fand es halt im Spiel dann nie so schlimm, wie es in den Trailern aussah. Und man muss sagen, ich glaube, diese ganzen Elemente haben zumindest das Potenzial, dass es jetzt zum Lösen dieser Räume nicht nur einen Weg gibt, sondern unterschiedliche, dass du dir aus diesen ganzen Sachen dann immer deine eigene Lösung basteln kannst. Und das wäre dann wieder halt cool und wäre dann auch wieder einfacher.
Ja. Aber wie gesagt, es war ein geiler Auftritt. Für mich auch ein kleines Highlight, weil eben weiß auch auf der Sony-Konferenz eben... Es wirkte halt super und
wie geil sie es auch gemacht haben, dass erstmal diese GLaDOS-Stimme kommt und auch der Trailer, der ist auch wieder so lustig mit den ganzen Sprüchen, die man da hört.
Meine Gabe Newell wirkte ein bisschen verwirrt. Er wirkte wirklich, als ob er von Kevin Butler auf die Bühne gezwungen worden ist.
Mit Drogen vollgepumpt.
Aber
du kriegst das Anti-Gift erst, wenn du hier wieder raus bist und deinen Text aufgesagt hast.
Aber okay, ich meine, es ist, man weiß nicht, ob das Sony was für bezahlt hat oder nicht. Es wäre eigentlich auch gar nicht nötig, weil eigentlich gerade bei für Valve es einfach notwendig ist, dass die Engine einfach auf der PS3 läuft. Wenn du zukünftig halt mitspielen willst, musst du dafür sorgen, wie die Unreal Engine oder andere oder auch die Cry Engine 3 musst du einfach auf beiden Plattformen laufen, damit du ordentlich Stückzahlen verkaufen kannst.
Ich bin ja gespannt, ob jetzt Gabe Neville wie Crank durch L.A. läuft und versucht, das Gegengift zu bekommen.
Ich meine,
er war so in Kontakt mit seinem Arzt. Ich habe noch 12 Stunden. Was brauche ich? Nasenspray?
Nein, du musst einfach dünner werden. Du bist zu fett.
Nee, ansonsten muss ich sagen, es fehlt mir richtig die Hammer-Highlights.
Aber ich bin,
irgendwas Neuankündigung.
Ich hätte
ein Spiel, was ich noch nicht gehört habe.
Ja, ich glaube durch die...
Wenn es nicht gerade irgendwie Silent Hill 8 ist.
Ja,
also, sowas. Wo man so denkt, ja cool. Und dann...
Das stimmt, das
ist ja. Oder auch das neue Spiel von einem Rest-Macher. Ja, das ist ja ganz nett und so. Aber
trotzdem muss ich, also ich habe mich ja jetzt auch durch die Pressekonferenz, es wurde vorher irgendwie, man hat so eine extreme Erwartungshaltung aufgebaut. Ich weiß nicht, diesmal war das irgendwie besonders schlimm. So, also ich hatte zumindest, war extrem gespannt, auch natürlich durch das Zelda und den 3DS. Und da war ich zuerst bei den Pressekonferenzen bei allen ein bisschen enttäuscht, aber im Nachhinein, wenn ich jetzt so drüber nachgedacht habe, muss ich doch sagen, so auch was Nintendo so bietet, das hat mir eigentlich mit am besten gefallen. Also gerade durch den 3DS und was Daniel auch gesagt hat, dieses riesen Spieleaufgebot.
Ja.
Aber auch so Ankündigungen wie das neue Donkey Kong Country.
Ja.
So, das finde ich einfach cool. Und ich freue mich natürlich nach wie vor auch noch auf das Zelda, obwohl ich sagen muss, das ist bei mir zum Beispiel ja immer noch die größte Enttäuschung dieser E3.
Aber ich muss ganz kurz zu den Zelda sagen und zu der Präsentation. Ja. Das ist eigentlich geil, wie doppelt tragisch diese Präsentation war. Ich meine, man muss sich das nochmal überlegen. Reggie kommt rein und sagt als am Anfang, Nintendo, it's all about the experience, yeah, not about the technique oder sonst was. Also es geht um das Spielerlebnis. So, und dann kommt Miyamoto und dann wird es doppelt lustig. Das
heißt Miyamoto.
Miyamoto, dann wird es aber trotzdem lustig, weil dieser typische, irgendwie dieser Ben oder wie das heißt, der das zuerst spielt. Der spielt das ja irgendwie scheiße. Mhm. Und dann kommt Miyamoto und sagt irgendwie, ey, pass auf, ich zeig dir, wie es besser geht, ja? Kommt unten durch diese Wand und verkackt andauernd bei allen Sachen, weil die Wiimote irgendwie gestört ist.
Und er so alt ist.
Ja, der so alt ist, aber das ist so witzig, weil am Anfang sagt Reggie, es geht nicht um die Technik, sondern es geht um die Erfahrung. Dann kommt Miyamoto und sagt, ich kann es aber besser. Und dann scheitert er daran, es besser zu können. Und die Technik macht allen noch einen Schritt durch die Rechnung, weil es einfach nicht, die Technik eben doch zeigt, dass wenn die Technik nicht funktioniert, dann ist auch die Erfahrung scheiße. Ja. Das fand ich halt nur so.
Eigentlich ist die Präsentation des Spiels dann auch noch dreifach schade, weil einfach sie haben sowohl im Trailer als auch bei diesem Spielausschnitt so gut wie nichts von diesem Spiel gezeigt. Also Zelda lebt ja nur auch, hat ja eine große offene Welt irgendwie und du gehst durch Dungeons, hast viel Abwechslung so von den Settings und von den Rätseln und Aktionen, davon lebt Zelda ja und auch von der Atmosphäre. Und davon ist in diesem Trailer und bei dem Spiel einfach nichts übrig. Du bist ja anfangs irgendwo in so einer relativ unbestimmten Gegend, du kannst doch nicht mal sagen, ist das jetzt in der Nähe vom Dorf so, das sieht ein bisschen aus wie Waldgegend, aber eigentlich ist das auch ein bisschen felsig und so. Alles ganz nett, ich erwarte da auch, dass das alles schön atmosphärisch wird und der Look vielleicht noch ein bisschen geputzt wird. Das soll ja auch so ein Wasserfarben-Look sein.
Ja,
wahrscheinlich so, die Ausrede dafür, dass es alles verwischt ist und verschwommen.
Weil das auf kleineren Fernsehern besser aussehen soll als, also wie gesagt, diese Wii-Spiele sehen sowieso nicht gut aus, wenn man sie so zu groß macht.
Ja, wie sollte man eigentlich nur
aber sie sehen aber auch nicht schärfer aus, wenn man so auf einem normalen Fernseher spielt. Aber da muss ich sagen, zum Beispiel bei Twilight Princess, da haben sie in der Hinsicht einfach alles richtig gemacht. So, da haben die einfach so einen fetten Trailer gezeigt, ja, der genau das war, was alle irgendwie von Zelda wollten. So ein erwachsener Link, so auch ein bisschen ernsthafterer Look und völlig episch aufgemacht, so mit so einem fetten Soundtrack, geil geschnitten und schon viele Szenen aus dem Spiel, was du denn so erwarten könntest. So, da hat man total drauf abgespritzt irgendwie, auch wenn das Spiel jetzt natürlich nicht das absolute Meisterwerk geworden ist, aber es ist trotzdem ein tolles Spiel. So, und jetzt hast du hier dieses Zelda. Naja, und alles, was du siehst, ist irgendwie so ein bisschen so ein grafisch, naja, zwiespältiger Eindruck von einer Gegend, die jetzt auch nicht irgendwie großartig aufregend oder atmosphärisch aussieht. Und ein bisschen Kämpfe, die nicht funktionieren. Ich meine, es ist ja schön, wenn sie dann die Erwartungen so niedrig halten und dann das nachher irgendwie überbieten. Aber trotzdem war das von der Hinsicht, in der Hinsicht einfach total scheiße überlegt. Und ich finde das auch bei Zelda einfach so ungeschickt von Nintendo, irgendwie gerade bei diesem alten Franchise, an den sich schon viele gewöhnt haben, so auch von der Spielart und Weise, dann das unbedingt so zwangsläufig mit dieser Schwertsteuerung in den Vordergrund zurück. Das sagt ja auch allein schon der Untertitel. Also, dass ständig dieses Schwertschnitzeln wahrscheinlich im Vordergrund steht mit der Wii Motion Plus, anstatt dann einfach mal so clever zu sein, weil irgendwie ein neues Franchise an den Start zu bringen und das Zelda halt ein bisschen klassischer zu machen. Da kann man ja grundsätzlich an der Struktur und an der Präsentation so ein paar Sachen ändern, dass es trotzdem modern und originell wirkt.
Das heißt ja himmelsgerichtetes Schwert, weil du das Schwert ja im Spiel auch in den Himmel richtest, damit sich das mit Energie auflädt.
Ja, ich hätte aber lieber, dass das himmelsgerichtetes Schwert heißt, weil ich einen Haken kriege, wenn ich das Spiel spiele, weil es so geil ist.
So, oder weil man den Himmel hinrichtet.
So, aber ich will nicht ständig in diesem Spiel durch die Gegend rennen und das Schwert irgendwie halten müssen, damit der Link auf dem Bildschirm nicht spastisch aussieht. Ja, und da hätte Nintendo eben mal ein neues Franchise bringen können, wo sie dieses Schwertkampf-Feature eben dann cool machen.
Ja, Red Steel zum Beispiel.
So, aber da haben sie, glaube ich, auch einfach nicht mehr so ein bisschen so richtig die Ideen für, weil sie, Nintendo kann ja jetzt nicht zwangsläufig so auf so eine harte Schiene gehen. Das passt irgendwie dann einfach nicht zu dem Image, das würde komisch wirken. Andererseits so für irgendwelche Comicfiguren, naja, da bleibt halt nicht so viel übrig.
Ja, hübscher Nintendo-Einschub, aber man muss immer aufpassen, wenn du zu lange über Nintendo redest, dann brechen immer die Zuhörerzahlen.
Ja,
und sie brechen, also die Leute brechen.
Nee, aber das wollte ich nochmal sagen, warum Zelda eigentlich eine Enttäuschung ist, aber trotzdem ansonsten die Nintendo-Pressekonferenz.
Ja, ich fand dieses Kirby-Jahn total geil, also Epic-Jahn.
Stimmt.
Weil ich fand, der Look ist einfach super.
Ja.
Nee, ich habe sofort Bock, das zu spielen.
Ja, und sie haben auch noch trotzdem noch andere geile Titel.
Ich habe auch Lust, Epic Mickey zu spielen, weil ich einfach mal wissen möchte, wie sich das spielt, weil diese Demonstrationen haben alle nur gezeigt, irgendwie, dass ich davon keine Ahnung habe. Weil dieses andauernd mit den Farben wechseln und anmalen, und ich weiß überhaupt nicht, worum es geht.
Auch das DS Golden Sun noch oder das Dreamcast 9, was ja bei uns noch rauskommen muss.
Ja.
Und natürlich überhaupt diese ganzen 3DS-Spiele. Also Kid Icarus sieht auch schon ziemlich cool aus.
Vor allem bin ich froh, dass ich Ocarina of Time nie lange gespielt habe, weil ich kann es jetzt nochmal spielen. Und
sehr gut, das habe ich durchgespielt. Das ist jetzt auch so, aber ich meine, da haben irgendwie alle Zelda-Fans nachgeschrien, außer mir irgendwie. Ja. Das ist ganz nett, ich hätte lieber ein Remake von Link's Awakening. Aber trotzdem cool. Auf jeden Fall, nee, aber nochmal zu anderen Spielen tatsächlicherweise, da war für mich...
Ist nicht mehr Nintendo.
Nein, nee, nicht Nintendo.
Mortal Kombat, da wollte ich auch sagen, das Video, das war ja ultra krass.
Ja.
Also da reißt ja so eine Frau einem den Kopf ab und schlabbert dann noch mit ihrer Zunge dran
rum. Ja.
Und schießt also, Blut und
so. Weil die ersten Reaktionen auf das Mortal Kombat Video waren irgendwie so, oh nee, jetzt wieder so weichgespült ist. Und dann hieß es irgendwie so, fuck you, ich zeig dir mal, was weichgespült ist. Ja. Und
also ja, das ist ja, glaube ich, für die Fans auch richtig cool, so, weil es wirklich auch komplett diesen alten Stil hat, also auch gameplay-mäßig wieder komplett 2D ist. Und es wirkt auch von den Animationen so komisch wie die alten Spiele.
Ja, ja.
Es irgendwie so ein bisschen steif wirkt, obwohl die ja damals eigentlich die viel realistischeren Animationen hatten als Street Fighter. So, weil es auch so digitalisiert
ist. Ja, eben. Aber wobei ich sagen muss, meine Begeisterung für Need for Speed Hot Pursuit ist ein bisschen gedämpft worden, als ich erfahren habe, dass das wieder Open World ist. Dass du also wieder frei rumfährst auf dieser ganzen
Gegend. Achso, das wusste ich
auch. Also, es sah nämlich in den ganzen Trailern und sonst was, sah es so hübsch aus nach so einem A nach B Rennen. Leider ist es dann doch wieder eine offene Welt, auf der man rumfahren kann. Also genauso wie bei Burnout Paradise. Was mich ein bisschen ankotzt, aber ansonsten diese Mechanik, dass du der Jäger bist und andere der Verfolgte.
Ist das immer so?
Nee, das ist nicht immer so. Du hast ja wieder einen Karrieremodus und im Karrieremodus kannst du ja entweder auf Seiten der Verbrecher oder auf Seiten der Cops fahren. Also kannst du zweimal durchspielen. Dann gibt es vermutlich verschiedene Aufträge und sowas. Alles wie bis jetzt gehabt. Alles ganz cool. Und im Multiplayer gibt es vermutlich ganz verschiedene viele Spielmodi. Aber dieser Jäger- und Gejagte-Modi basiert eigentlich so wie in den älteren Need for Speed-Teilen darauf, dass du zum Beispiel, wenn du der Gejagte bist, musst du ungefähr so einen Vorsprung haben von 10 Sekunden.
Oder Jäger, den zu Schrott fahren, oder irgendwie ausbremsen. Dann, ne?
Ja, genau. Du musst ihn zu Schrott fahren oder halt zum Stillstand bringen. Das wird auch schon reichen.
Aber auf jeden Fall, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Dieses Need for Speed Hot Pursuit ist für mich nämlich auch ein Highlight, obwohl ich gar nicht so ganz verstehe, warum da alle so einen Hype drum gemacht haben. Aber es ist für mich einfach cool, dass es dann wieder Hot Pursuit ist.
Ja.
So irgendwie mit diesen Verfolgungsjagden. Das ist einfach meine Art so von Autorennspielen. So, ich möchte halt einfach schön arcadig mit schnellen Autos irgendwie durch schöne Landschaften rasen. So, denn so mit Verfolgungsjagden, das ist irgendwie noch cool. Das Open-World-Spiel, also ich hoffe da einfach mal, dass Criterion da ein bisschen aus den Fehlern von Burnout Paradise lernt. Und anderen Open-World-Rennspielen, dass du da nicht ewige
Wege zurückgehen musst. Ja, dass du nicht wieder am Ende des Rennens wieder zum Anfang zurückfahren
musst. Sah auf jeden Fall verdammt schick aus und verdammt schnell. Aber nach wie vor muss ich sagen, so das Faszinierendste war für mich immer noch Metal Gear Solid Rising. So, weil ich mir da einfach richtig cooles Action-Spiel drunter vorstelle, so mit diesem Rumgeschnetzel. Und was sie dann da auch noch in diesem...
In diesem
Interview gesagt haben, das ist so ein bisschen als Stealth auf diese Akrobatik basiert und so. Ich habe da jetzt
noch für mich ist das so, was ich mir von Ninja Gaiden 3 erhofft hätte. So mit neuester Technik und diesen halt, dass es wirklich da alles zerschnitten wird, wo man hinschneidet. Und deswegen
das ist ziemlich cool, obwohl ich mir nach wie vor noch gar nicht so richtig vorstellen kann, wie das funktioniert, so von der Engine her, einfach so von der grafischen Umsetzung.
Aber also das ist das Coole, weil es viel zu wenig Spiele gibt, bei denen man sich so fragt, krass, wie wird das dann nachher im fertigen Spiel sein? Man hat fast nur so diese Standardtitel gehabt, die halt diesen Mustern folgen, die man schon kennt.
Aber genau, und das ist nämlich auch, was ich schon oft angesprochen habe, diese grafische Entwicklung, dass das da auch mal so eine Nahtlosigkeit gibt und nicht immer dieses... diese Standards einfach immer aufgekocht werden, so dass man rumschlägt und das alles immer durchgezogen wird, oder dann gibt es hier so ein paar Stellen, die zerstörbar sind, andere wieder nicht, sondern dass da gar keine Entwicklung ist, auch von dem Interagieren mit der Welt, so von den Animationen her. Irgendwie da ist zum Beispiel Castlevania, das Lords of Shadow, wo sich ja jetzt schon ein paar User bei den Videos beschwert haben, wieder ein super Beispiel dafür. Das sieht echt in den Videos total standardmäßig aus und da kann ich die Enttäuschung auch schon verstehen, obwohl ich nach wie vor glaube, dass es ein ganz gutes Spiel wird. Nee, aber das Metal Gear Solid auf jeden Fall finde ich extrem spannend eigentlich in der Hinsicht.
Ja. Ich hab es noch nie gemacht, dieses Franchise. Ich bin hier der...
ich bin auch tatsächlich...
entweder ist es zu viel Gebrabbel, zu viel Codex, dann ist das Gameplay immer im Wege. Also ich war ja dann immer Splinter Cell-Fan.
Tatsächlicherweise habe ich auch... ich habe nur das auf dem Game Boy Color durchgespielt. Das war super cool. Das kennen wir
schon.
Das
ist der Original, Johannes.
Ja, das ist super. Aber damals hatte ich auch nur den. Das ist aber echt geil. Das ist echt ein vollwertiges Metal Gear. Das ist, verstehen die meisten wahrscheinlich gar nicht so. Das ist einfach... ist halt noch aus der Draufsicht, aber...
Was ich erstaunlich fand an dieser E3 ist, dass man eigentlich... also vielleicht liegt das aber auch an der Wahrnehmung, aber also PC-Gaming scheint schon so zu sein. Also es scheint gar nicht mehr zu existieren.
Haben wir ja jetzt auch schon öfter gesagt.
Ja,
Shogun 2.
Ja, Civilization 5. Okay.
Ja, die Strategiespiele halt.
Ja, aber das war's. Also ich meine, das, früher gab es immer noch so ein, zwei mindestens so PC-Announcements oder so. Und jetzt, startet zum Hintergrund on live in Amerika. Kein Arsch, interessiert das so
richtig. Na gut, also die MMO-Front ist natürlich immer noch auf dem PC. Da haben sie das neue Warhammer 40k MMO angekündigt, was auch eigentlich ganz cool aussieht, finde ich. Oh. Und ja gut, so Sachen wie, wie ist es nochmal? Company of Heroes Online, was ja so ein Free-to-Play-Strategie-Online-Spiel werden soll. Also Strategie, fast so halbtot.
Ja.
Free-to-Play, ja. Auch nie wirklich interessant gewesen für uns.
Für uns
ist schon mal eine super Kombination. Aber ja, das stimmt schon.
Mit dem Schade auch, dass Telltale nicht die Chance genutzt hat, wenigstens mal irgendwas zu zeigen von Back to the Future und Jurassic Park. Ja,
wahrscheinlich, weil sie als neue News kamen, haben sie einfach wahrscheinlich gerade am Vortag die Lizenz gekauft. So, und dann haben sie gedacht, was sagen wir denn jetzt dazu? Ja, wird super. Mhm. So, irgendwie. Aber
jetzt ich muss auch sagen, den Film.
Ich freue mich dann auch immer so bei so einer Messe über halt so kleine Ankündigungen. So Spiele, wo du denkst, na, das könnte ganz nett werden. So auch mal, was weiß ich, hier
auf dem ersten Bild. Protokoll.
Im ersten Bild, nee, sah aber das das Spiel hier von diesen Flower-Machern irgendwie ganz witzig aus. Und auch so Sachen wie das neue Sonic Colors. So. Man hat ja dann die Hoffnung, irgendwie, dass das doch wieder noch ein cooles Spiel wird.
Ja, aber dann freut man sich eher auf das richtige Sonic 4. Das,
Sonic Episode
1. Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem, ich meine, nur, das ist einfach so eine kleine überraschende Ankündigung, auch wie dieses, das Contra Hardcore, das war ja vorher schon bekannt. Finde ich auf jeden Fall cool, sowas, weil ich mag die alten 2D-Spiele.
Sonic
Colors. Oder eben das Castlevania.
Wie bescheuert ist denn wieder die Handlung? Der Dr. Eggman da, der hat einen Freizeitplaneten, der aber auf allen Bildern und Videos aussieht, als wenn das ein ganz normaler Planet wäre, der einfach nur was heller und bunter ist, ja. Und da hält er irgendwelche Geisterwesen gefangen und Sonic geht jetzt dahin, um die zu befreien. Wer hat sich das denn ausgedacht?
Wen interessiert? Mario rettet immer seine scheiß Prinzessin.
Ja.
Wo die nur mit Bowser rumfügeln.
Ja, ich meine, also das mit den Chaos Emeralds war jetzt auch nicht immer alles so, dass es total schlüssig war. Also, ja, keine Ahnung.
Ja.
Auf alle Fälle E3 war auf alle Fälle cool. Sie macht Lust auf mehr. Auch ohne spektakulär zu sein.
Aber mehr vom Gleichen halt.
Das ja. Ist so. Sie hat einen richtig heiß gemacht auf den 3DS. Sie hat einen richtig heiß auf ein paar Spiele gemacht und wir werden sehen, wie das mit Move und Kinect und so alles noch so einsteckt. Spätestens auf der Gamescon in Köln werden ja viele von uns und von euch da draußen vermutlich auch das erste Mal Kontakt aufnehmen können mit diesen ganzen schönen Sachen. Und bis dahin gibt es jede Menge Spiele, die wir noch beackern können. Ich hoffe ja, dass das Muster von Darkstar One noch den Weg hierher findet.
Stimmt, genau.
Ist ja diese Woche erschienen.
Hat sogar einen in den Comments schon gefragt, wo endlich der Test kommt.
Ich habe bei Calypso angefragt und angeblich wurde das gestern verschickt. Also mal sehen.
Vielleicht zu Nummer Heroes 2, da fragt keiner.
Schade, genau. Aber da wurde auch angefragt, aber Deep Silver schickt uns da nichts.
Ja, voll mies, vom ersten haben sie auch was geschickt und eine gute Wertung bekommen.
Wir hatten ja noch gar keine Tests oder irgendwas zum Testen jetzt in den letzten Wochen.
Nee, das letzte ist immer ein Alpha-Protokoll, man sieht es ja.
Da wird es auch kein Spiel des Monats geben.
Mal. Nein, es kommt ja Ende des Monats. Kommt ja noch am 25. Demon's Souls.
Ah, da haben wir schon
Spiel. Außerdem war für den Juni schon Super Mario Galaxy 2 als Spiel des Monats
eigentlich. Genau,
weil der immer nach dem Release da.
Ja, gut aufgepasst, Johannes.
Ja, so bin ich.
Gut aufgepasst habt auch ihr, denn wir müssen jetzt uns ins Wochenende verabschieden und Fußball gucken. Das war's also mit dem 48. Area Games Podcast. Beim 49. sehen wir uns wieder.
Sehen
und hören wir uns wieder. Und eine Woche später, also in
zwei Wochen... Du sei mal wieder ruhig mit deinem, dann hört euch unser Videotest an.
In zwei Wochen haben wir den 50. Und dann können wir ja schon wieder fast ein Jahr lang Airway Games Podcast feiern.
50. Dann ist unser Leben ja halb vorbei.
Ja, da können wir drauf anstoßen. In diesem Sinne, Christian Bale, sing uns das Outro.
Ja. Wir verabschieden uns nicht.
Du sagst einfach tschüss. Das ist Alex.
Ja, hier.
Da ist Johannes.
Und Daniel Pohr.
Und Daniel Pohr.
Ja. 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 Aschetzky Vogt.
Yes. Give me a fucking answer! Bam!
und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Aero Games.
Ja.
Zack.
Wir sind kostenlos und verschenken noch Sachen.
Ja, eben. So kann es weitergehen.
Ohne Hose?
Ja.
Wenn man im Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen.
Ja.
Wenn es klappt.
Wenn es klappt.
Muss man sagen.
Muss man sagen.
Oh, good for you. And how was it?
Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht. Also irgendwie. Nein, klar, diese.
Lass mal eben, das habe ich was vergessen. Aber.
Also, lass mal diese kurze Pause.
Ja.
Was ich denn. Irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Oder ist da schon? Dann kommt eine Rückblende.
Muss man das Spiel von rechts nach links spielen?
What don't you fucking understand?
Nun ja.
Ja, hey, ich denke immer,
let's go again!
Da schiebe ich doch mal Halo in meine PlayStation rein. Das ist ein Fortschritt.
Oh, da. Alex, Daniel und Johannes vom Mikrofon versammelt und vergammelt.
Daniel Puck!
Ach du Scheiße! Kaffee ist in Polen.
Angeblich. Vielleicht sollten wir Kaffee einbürgern in Polen.
Ja.
Und dann dahin schicken.
Ja,
das machen wir.
Als klavierspielenden Hund. Genau. Wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite.
Die Klavierfreunde auf unserer Seite.
Ja.
Boah, würde das groß werden.
Boah.
Fucking ass. Bam. Fucking ass. Bam. Fucking ass.